Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Runner's World Podcast Folge 173. Wie schön, dass ihr wieder reinhört und dabei seid. In dieser Folge geht es um das Buch Lauf los. Und wenn euch das jetzt irgendwie bekannt vorkommt, ja genau, in der vorletzten Folge ging es auch schon um ein Buch, das Lauf los heißt, aber von einem anderen Autor. Mit den beiden Autorinnen des Runner's World Buchs Lauf los habe ich mich für diese Podcast-Folge unterhalten. Worum geht's darin? Natürlich darum, dass Laufen super ist und darum, dass man es im Grunde in jedem Alter machen kann und auch in jedem Alter noch mit dem Laufen anfangen kann. Bevor ich jetzt aber das, wie ich finde, sehr spannende Gespräch hier am Anfang ganz nacherzähle, fangen wir doch einfach direkt an mit dem Gespräch. Das gibt's wie gesagt jetzt und hier in dieser Podcast-Folge. Ich bin Ela Wildner und wünsche euch viel Spaß beim Hören. Ich bin ein bisschen aufgeregt, denn es gibt zwei Premieren heute. Die eine Premiere ist, wir sitzen hier in unserem neuen Podcast-Mini-Studio in der Redaktion. Wir sind in dem Fall auch eine neue Stimme im Runner's World Podcast, Irina Strohecker. Schön, dass du hier bist.
Danke, dass ich da sein darf.
Und zugeschaltet auf dem Bildschirm ist Sonja von Opel. Dich kennt man schon aus der einen oder anderen Episode des Runner's World Podcasts. Auch erstmal hallo und schön, dass du dabei bist und zugeschaltet bist heute.
Hallo ihr beiden. Ich freue mich sehr, dass wir heute im Trio sprechen.
Ja, ich freue mich auch. Und warum sprechen wir im Trio? Es geht um ein Buch, das ihr beide zusammen geschrieben habt. Es heißt Lauf los, das kommt jetzt vielleicht dem einen oder der anderen ein bisschen bekannt vor, denn es gab ja schon mal kürzlich eine Podcast-Folge zu einem Buch, das auch Lauf los heißt. Und für diese Überleitung übergebe ich direkt an dich, liebe Sonja.
Ja, weil ich habe den Podcast selbstverständlich mir angehört, das schöne Gespräch von meinem Mann mit Peter Tauber. Und sie haben sehr intensiv über den Titel von Peter Tauber gesprochen und der ist eben auch Lauf los. Und dann dachte ich, siehe da, genau zur gleichen Zeit kommen zwei Bücher mit exakt dem gleichen Buchtitel auf den Markt. Ich finde das allerdings großartig, weil es eben zeigt, wie wir ja doch nur diese eine Message in die Welt tragen wollen, nämlich den Menschen zurufen wollen, dass wir den Menschen zurufen wollen, lauft endlich los. Das möchte Peter Tauber genauso wie die Irina und ich, weil wir die Leute davon überzeugen wollen, dass Laufen tatsächlich die beste Lösung ist.
Und darüber sprechen wir heute und gucken uns noch mal ein bisschen genauer an, was ihr da eigentlich geschrieben habt, um die Leute dazu zu bewegen, zu laufen und sie davon zu überzeugen, dass Laufen die beste Lösung ist. Also frage ich vielleicht direkt mal am Anfang, wie ist die Idee zu eurem Buch entstanden?
Ja, da müssen wir, glaube ich, ein bisschen ausholen. Die Idee ist eigentlich von oben herabgekommen. Oder wie kann man das sagen? Sie ist ein bisschen aus der Luft geflogen. Und zwar hat Nico, das ist der Projektmanager, nennt man das, glaube ich, bei dem Verlag Peach, der das Buch herausgebracht hat, ist auf mich zugekommen über Netzwerke und hat gefragt, ob ich nicht ein Buch schreiben möchte. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, sehr gerne, aber nicht allein. Und dann musste ich nicht lange nachdenken, mit wem ich gerne ein Buch schreiben möchte. Mit einer sehr kreativen Freundin. Und dann bin ich sofort auf Sonja gekommen. Und die meinte auch prompt, ja klar, machen wir. Das fand ich richtig cool.
Cool.
Ne, die erste Mail.
Ich habe mich gefreut, genau, ich habe mich sehr gefreut über diese erste Mail, weil ich... Naja, ich bin ja eine One-Woman-Show und mache so ein paar verschiedene Dinge und ich liebe die Abwechslung und ich liebe es vor allem, wenn Projekte zu mir kommen und nicht ich den Projekten hinterher renne. Und deshalb war das eben dann so ein toller Moment, so, ups, das nächste Projekt, auf das ich auch noch so richtig, richtig Lust habe, weil wie Irina schon sagt, wir sind seit vielen Jahren befreundet. Ich schreibe gerne, ich schreibe vor allem gerne übers Laufen, aber auch so ein komplettes Buchprojekt, das ist anstrengend und sich dann die Arbeit mit jemandem zu teilen, das war dann wirklich ein toller Moment, der dann sofort gepasst hat.
Ja, klingt so, als wäre das auch ein cooles Freundinnenprojekt gewesen, das ihr dann gemeinsam hattet.
Tatsächlich, ne? Wir hatten auch viel schöne Zeit miteinander, die wir vielleicht so gar nicht gehabt hätten, ne? Und haben kreative Sachen entwickelt. Du hast mal ein Kapitel vorgelesen, weil du hast ja immer die ersten und die, ne, du hast immer die zweiten und die dritten. Wir haben es ja eingeteilt in Kapitel 1.1 bis 1.4. Und so geht es dann bei jedem durch bis zum 10. Und du hast immer den Kern geschrieben, den harten Kern. Also 2 und 3 unter Kapitel und ich immer den Mantel drumherum. Und so haben wir uns dann manchmal auch kreative Sachen einfallen lassen und zum Beispiel vorgelesen, damit wir da zusammenkommen.
Genau, so haben wir uns eigentlich super ergänzt. Und genau, das war so ein bisschen Freundinnen-Event, beziehungsweise wir konnten wieder unseren Kontakt, der schon echt viele, viele Jahre jetzt besteht, neu anknüpfen und den wieder neu aufgreifen. Denn wir kennen uns schon, boah, seit über 20 Jahren. Um dich auch kurz vorzustellen, liebe Irina, du warst ja auch mal in München, Teil der Runnerswelt-Redaktion. Da haben wir uns kennengelernt. Mittlerweile bist du in Flensburg, bist noch als freie Autorin für Runnerswelt auch tätig. Wir haben uns nie aus den Augen verloren, aber wir hatten natürlich so zu der Münchner Zeit, als ich auch in München gelebt habe, am meisten miteinander zu tun und sind uns, glaube ich, so vom Typ relativ ähnlich und doch war es jetzt für dieses Buchprojekt die perfekte Ergänzung, weil du ja mehr so den Draht zu den einzelnen Protagonisten hast. Du machst ja auch im Heft dann den Bereich Ich bin ein Läufer, wo du einzelne Läufer vorstellst mit ihren unterschiedlichen Besonderheiten rund ums Laufen. Das heißt, du konntest perfekt zu den einzelnen Kapiteln, und da verraten wir ja gleich, worum es da jeweils geht, die passenden Leute liefern. Und ich, die ja mehr so aus dem Coaching-Bereich viel Kontakt zu Athleten hat, Trainingspläne schreibt und in den Camps immer erklärt, wie denn das jetzt geht mit dem richtigen Laufstil und dem Krafttraining und so. Ich konnte so ein bisschen dann den trainingswissenschaftlichen Input liefern. Und so konnten wir ja alles immer gut ummanteln. Du hast dann im ersten Kapitel immer zusammengefasst, Achtung Leute, jetzt geht's um die Altersklasse 20 bis 30 und in dieser Altersklasse ist das und das und das gerade wichtig. Dann habe ich ein bisschen das Trainingstechnische in dieser Altersklasse, dann kommt in jedem Kapitel so ein bisschen Hardware, also Trainingsplan oder Kraftübung, und dann kommt deine wunderschöne Geschichte mit einer bestimmten Person, die du dann beschrieben hast.
Ja, so war das wirklich die perfekte Ergänzung bei uns beiden, ne? Mit deinem Trainingsfachwissen und dem Storytelling. Und ich denke, das ist auch sehr, genau. War dann ein rundes Konzept.
Ja, ich finde auch, es ist eine total gute Mischung geworden. Also ich habe es mir im Vorhinein ein bisschen angucken dürfen und vielleicht gehen wir dann jetzt ein bisschen mehr darauf ein, worum es denn eigentlich geht. Ich finde das ein ganz spannendes Konzept, das ihr da gewählt habt. Es geht ja wirklich ums Laufen in jedem Lebensjahrzehnt von tatsächlich der Altersklasse 0 bis 10, also den ganz Jungen, bis zur, ich glaube, Zugabe oder die Kür heißt es dann am Ende, 90.
Die Zugabe?
Die Zugabe, genau. 91 bis 100 Jahre. Und dazwischen passiert natürlich unglaublich viel in jedem Jahrzehnt. Und ich stelle es mir ja schon als wirkliche Herausforderung vor, das überhaupt einzugrenzen, weil man wahrscheinlich über jedes Lebensjahrzehnt auch ein eigenes Buch hätte schreiben können, oder?
Genau, aber ich glaube, uns ging's, weshalb wir auch relativ schnell auf diese Kapitelstruktur gekommen sind, uns ging's eben darum, wirklich mal jede Art von Läuferinnen und Läufer abzuholen. Und da lässt es sich der Bogen am einfachsten übers Alter spinnen, wobei wir natürlich im ersten Kapitel bei den Kindern ganz viel davon reden, Kinder müssen kein geregeltes Lauftraining machen. Genauso bei den Ältesten von 90 bis 100. Wir jagen niemanden auf dem Sportplatz, ja. Also, aber wir wollen, dass, wenn er noch in der Lage ist, mit dem Rollator durch den Kurpark zu gehen, dass er oder sie das tut zwischen 90 und 100. So. Und so konnten wir aber eben durch die Altersklassen das schon mal stückeln und uns sicher sein, jeder und jeder aus jedem Alter findet irgendwas für sich. Aber da stehen eben auch im Kapitel Nummer 3 Dinge für Menschen, die vielleicht 70 sind, ja, oder für die 70 oder für die 20-Jährigen, die können sich im Kapitel der 60-Jährigen was rauspicken. Also wir haben es zwar einerseits altersklassenspezifisch pro Kapitel immer aufgeteilt, andererseits versucht, den Fächer so ein bisschen breit aufzuschlagen. Und ich glaube, da haben wir selbst auch so ein paar Erkenntnisse erlangt, was so welche Altersklasse für Chancen bietet, was aber auch in welcher Altersklasse vielleicht wie vorbei ist, ne?
Und ich glaube, das Wort Lebensläufer, Lebensläuferin ist auch irgendwann in der ganzen Anfangsphase, in der wir die Struktur aufbauten, gefallen. Und da haben wir auch gesagt, wir wollen ein Buch machen, das eigentlich auch für Lebensläufer geschrieben ist. Und manche wollen ja mit 20 schon Lebensläufer werden. Die sagen, okay, ich fange jetzt an und ich wünsche mir das, ich habe es mir so angewöhnt, ich wünsche mir das unbedingt ein Leben lang beizubehalten. Und dann die ganzen Läuferfamilien, die vielleicht ihr wunderbares Hobby an die Kinder weitergeben wollen. Und dann natürlich unsere eigene Altersgruppe, so die in der zweiten Lebenshälfte, die dann auch überlegt, ja, wie ist es jetzt? Ich vergleiche mich vielleicht auch mal ein bisschen mit früher, aber die Leistung lässt so langsam ein bisschen nach. Und wie kann ich da Werte ja umbalancieren? Und dann aber auch die ganz Alten, die uns total fasziniert haben, Sonja, oder? Also eins meiner Lieblingskapitel ist zum Beispiel die Zugabe. Ich finde es einfach faszinierend, wenn man das Glück hat, so alt zu werden, noch laufen zu können. Und das ist eigentlich auch mein großer Wunsch. Wenn alles stimmt, alle Faktoren, biologisch, sozial und so weiter, dass dann noch da zu schauen, wie machen die das eigentlich?
Also ich muss auch sagen, am meisten Spaß gemacht hat für mich auch der Blick nach vorne so ein bisschen. Ich bin ja jetzt hier nach Baden-Baden gezogen zu meiner Mama und hier lebt auch ihre Schwester, die mittlerweile in einem Heim ist und ihr Onkel und mein Hund ist uralt. Also ich bin von sehr vielen alten Wesen umgeben und dadurch dieses Buch zu schreiben und all diesen alten Menschen zuzurufen, use it or lose it, ja, freut euch über das, was noch geht und ärgert euch nicht über das, was nicht mehr geht. Das hat mir selbst Lust gemacht. Ich wäre jetzt gerne mal so mit einem Klick 75 und würde gerne den Alten hier zeigen, dass man nicht nur auf der Parkbank sitzen muss, sondern dass man auch ein paar Kniebeugen machen kann oder dass man üben sollte, vielleicht noch den Ehrgeiz zu haben, 20 Sekunden auf einem Bein zu stehen oder so. Also das, dieser Blick nach vorne hat Freude gemacht, aber ich muss auch eins sagen, ehrlich gesagt ist fast jedes Kapitel ja ein bisschen so unter dem Tenor, ist nicht so schlimm. Also bei den Jugendlichen, ja, du bist noch so klein. Bei den Alten ist es, ja, du bist schon so alt. Ist nicht so schlimm, dass du nicht Höchstleistung bringst. Und mir ist nochmal so bewusst geworden, okay, die Jahre 20, 30, 40, also Leute, genießt die gefälligst. Ja, also wie ihr seid, da passt eigentlich alles. Da muss nur der Kopf stimmen, damit der Körper auch richtig performen kann. Aber das ist mir nochmal so richtig klar geworden, dass so die Lebensmitte, wie toll die ist und ja, dass man da ruhig das Buch als Aufforderung nehmen kann, loszulaufen und mal das zu usen, was man nicht losen will im Alter.
Aus welchem Grund auch immer, ne? Manche aus Ehrgeiz, weil sie eine Marathon-Bestzeit laufen wollen und manche aus gesundheitlichen Gründen, weil sie einfach einsteigen wollen. Wir haben ja auch die Übergewichtigen drin, Einstieg mit Übergewicht ist auch ein Thema. Oder du hast ja auch das schöne Kapitel drin, auch Einstieg nach Verletzung, alles, was zum Läuferleben eben dazugehört.
Dann dieser moderne Begriff Longevity, der uns natürlich auch ins Buch gepurzelt ist, an dem ich immer noch so ein bisschen kaue, weil also mir ist ganz wichtig zu sagen, für mich heißt Longevity nicht, werde möglichst alt, sondern sei möglichst gesund in der Zeit, in der du auf Erden bist. Wir haben nicht zu 100% in der Hand vorzubestimmen, ob wir 60 oder 95 werden. Ja, also manche Schicksalsdinge passieren auch, aber es ist eben, es sollte uns allen ein Anliegen sein, ja, alt zu werden, aber wenn wir dann 73, 74, 75 sind, uns noch halbwegs gut bewegen zu können, um eine hohe Lebensqualität zu haben. Das ist für mich Longevity und das kann man mit dem Laufen sehr effizient und effektiv erreichen. Ich hoffe, dass uns das so ein bisschen gelungen ist, zum Ausdruck zu bringen.
Ach, das glaube ich schon, weil Longevity ist ja so ein breiter Begriff, so ein Riesenspektrum und da ging es uns ja jetzt überhaupt nicht um die Pillen und das Ganze, was halt auch für viele dazugehört, Nahrungsergänzungsmittel und Zeugs, sondern wir haben wirklich, glaube ich, den Fokus aufs Laufen gelegt und gezeigt, wie man mit Laufen eben das alles erhalten kann. Und alles andere geht auch über eine gesunde Ernährung. Du hast ja dann auch ein größeres Kapitel Ernährung geschrieben und ich finde, da haben wir schon den Fokus ja auf die natürlichen Werte gelegt.
Ja.
Ja, also ich finde auch, ihr habt das gut geschafft, ganz viele verschiedene Fokusthemen zu finden, wo dann in der einen oder anderen Jahrzehntespanne der Fokus drauf liegt. Meint ihr, wir haben da Zeit für so eine kleine Reise durch die Jahrzehnte und mal grob zu gucken? Wir können natürlich nicht das ganze Buch jetzt vorlesen oder besprechen, aber was sich über die Jahrzehnte ändert und was in welchem Altersbereich besonders wichtig ist oder wichtiger wird?
Klar, sehr gerne sogar.
Cool, dann lehne ich mich zurück.
Legen wir los.
Also das Kapitel 1 haben wir genannt, das Laufen in den Kinderschuhen, die Altersklasse 1 bis 10. Wie gesagt, die Kiddies. Und da habe ich in einem Kapitel dann auch ganz oft den Satz erwähnt, eigentlich aus dem Englischen, Children see, children do. Kind sieht, Kind tut. Das ist so der Tenor in diesem Kapitel. Und ja, all meine Laberei wäre nicht so fundiert, wenn wir nicht dann Fachmenschen gehabt hätten, die liebe Irina dort hat zu Wort kommen lassen. Und du hast im ersten Kapitel, hast du die Frau Professor Scharenberg, vors Mikrofon wollte ich schon was sagen, interviewen dürfen und da ganz toll aus ihr was rausgeholt.
Genau, Professor Dr. Svante Scharenberg ist die Leiterin des Forschungsinstituts für den Schulsport und den Sport von Kindern und Jugendlichen am Karlsruher Institut für Technologie. Das Ganze ist ja ein wahnsinnig langer Titel und nennt sich FOSS am KIT. Und diese Frau hat die Studien, die über Jahrzehnte dauerten, von ihrem Vorgänger, dem Professor Böß, übernommen. Und zwar sind das Motorikstudien an Kindern. Das nennt sich auch MOMO, die Motorikstudie. Und die geht jetzt sicher schon läuft seit über 50 Jahren oder sogar länger. Ich weiß jetzt gar nicht genau die Jahreszahl. Und die ist wirklich sehr, sehr aussagekräftig. Und aus diesen Studien haben sie auch gewisse, oder Untersuchungen, haben sie auch gewisse Schlüsse gezogen. Und da habe ich mal nachgefragt, was da eigentlich sich verändert hat über die Jahrzehnte bei den Kindern und bei der Motorik. Und da hat sich doch einiges verändert. Zum Beispiel konnten Kinder in den 70er Jahren doch noch deutlich schneller laufen, hatten mehr Spaß am Laufen. Ja, sind auch längere Strecken, zum Beispiel bei Arten-Cooper-Test gelaufen. Und sie hat, das war auch ein Thema, das mich persönlich sehr, sehr betraf. Sie hat mir dann auch erzählt, was man machen kann, um seine Kleinkinder oder Kinder von Anfang an ein bisschen besser motorisch zu fördern. Wir haben darüber gesprochen, was für Möglichkeiten es gibt in der Förderung von Kleinkindern. Da gibt es sowas auch wie Vorschulen, aber auch im Verein, was es da gibt. Dann haben wir über die bewegte Schule gesprochen. Da hat sie mir eben berichtet, wie was man eigentlich tun kann, um eine gute bewegte Schule zu finden. Das war auch ein persönliches Thema für mich. Genau in derselben Zeit, in der ich das Interview mit ihr führte, hatte ich auch für meine Tochter eine weiterführende bewegte Schule gesucht. Die war schon auf einer bewegten Grundschule. Da gab es ein bewegtes Klassenzimmer und da sind wir umgezogen und sie hat gewechselt auf eine weiterführende, auf ein Gymi. Und da habe ich echt total gute Tipps von Frau Scharenberg auch für mich persönlich mitbekommen. Und die habe ich alle dann auch da niedergeschrieben.
Schön.
Wie man eine bewegte Schule erkennt, auf was man achten sollte, in den Klassenzimmern rund um den Schulhof und was da eigentlich genau auch im Lehrpersonal anders läuft als an anderen Schulen. Mhm.
Und das hat, als hätten wir es geplant, haben wir aber gar nicht, direkt einen Bogen geschlagen zum zweiten Kapitel. Da habe ich mich vorgedrängelt, weil ich wollte unbedingt Isabel Baumann interviewen, weil ich da so einen kleinen Fangirl-Moment hatte. Ich finde sie so eine beeindruckende Trainerin. Da kann ich als kleine Coachin immer nur zu ihr aufgucken. Und deshalb habe ich gesagt, Irina, bitte, bitte lass mich das machen. Und Isabel Baumann, die ja nicht nur Bundestrainerin in der Langstrecke ist, sondern die vor allem Lehrerin ist und die an ihrer Schule eben auch eine bewegte Schule praktiziert, sagt man das so, ne? Also die diese Konzepte da sehr fördert und das vor allem so verinnerlicht hat, dass sie das so toll auch im Interview mir nochmal erklärt hat, worum es da geht, warum man den Kindern die Bewegungsfreiheiten nicht nur gönnen sollte, sondern sie auch anführen, anleiten sollte, sie zu tun. Das war ein ganz, ganz tolles Gespräch. Und da reingepackt habe ich dann schon mal so den ersten Trainingsplan, weil ja zwischen 11 und 20, das ist natürlich eine Altersklasse. Also das Kapitel heißt Lehrjahre sind Grundlagenjahre, aber du kannst einen 11-Jährigen nicht mit einer 19-Jährigen sportlich in einen Topf schmeißen. Ja? Also die sind Welten voneinander entfernt. Trotzdem haben wir uns getraut, das jetzt einfach mal in einem Kapitel zusammenzuschmeißen. Das hast du ganz toll zusammengefasst, Irina, finde ich, im ersten und zweiten Abschnitt, weil du das einfach dann unterteilt hast, in die ja dann doch noch Kinder sind mit 11, 12, 13 und dann die in der Pubertät und dann die, wo die Pubertät sich vielleicht schon ausschleicht. Also es ist ja doch sehr differenziert zu betrachten.
Ja, und wie du gerade gesagt hast, Isabelle Baumann ist ja nicht nur eine Top-Trainerin des Nachwuchses oder auch von Top-Athleten, sondern sie ist auch Lehrerin an der bewegten Schule und bereitet tatsächlich auch übergewichtige, überhaupt nicht ausdauertalentierte Menschen, Schüler, Schülerinnen auf den Cooper-Test vor. Und was sie da auch alles erzählt, ne, wie sie das macht mit einer unglaublichen Hingebung, mit einer unglaublichen Menschenliebe, dass sie da wirklich auch mit den Schülerinnen und Schülern Run and Walk macht und bis sie dann da reinkommen. Und ja, das fand ich auch mal interessant zu beleuchten, dass sie eben auch eine Lehrerin ist und sich auch um die nicht so ausdauertalentierten Schäfchen kümmert.
Gibt ja tatsächlich auch eine Podcast-Folge mit ihr bei uns im Runner's World Podcast. Ich fand, da kam das auch schon mal so ein bisschen durch. Insofern kann ich das gerade gut nachvollziehen, was ihr sagt. Genau, kleiner Sidekick an der Stelle. Die Folge darf man sich natürlich auch gerne anhören. Aber heute geht es natürlich weiter um euer Buch. Und ja, das war der Spagat der 11- bis 20-Jährigen, der natürlich wirklich ein sehr großer ist, aber euch auch sehr gut gelungen ist, wie ich finde. Ich habe mir auch die Titel der einzelnen Kapitel nochmal aufgeschrieben. Und Kapitel 3 heißt Starkes Alter, schwache Motivation. Das müsst ihr nochmal erklären.
Also das erkläre ich gerne, denn mein Sohn ist jetzt in dieser Altersklasse, wird 24 und ach, ich könnte heulen, wenn ich seinen starken Körper sehe und sein Talent und er da so nichts draus macht. Also muss ich jetzt die winzige Geschichte erzählen, dass ich ihm mal, als er 16 war, mit dem Rauchen anfing, das unmoralische Angebot gemacht habe, wenn er es schafft, bis zu seinem 18. Geburtstag mich zu einem 5000-Meter-Duell aufzufordern und dieses gewinnt, bekommt er von mir 1000 Euro. Wow. Denn es wäre mir wirklich 1000 Euro wert gewesen, wenn dieser junge Mann mit 16 nicht geraucht hätte, sondern nur ein bisschen trainiert hätte. Er hätte bestimmt eine Chance gegen mich gehabt auf 5000 Meter. Ich war damals so immer in der Lage, 20 Minuten zu laufen auf 5, mal schneller, mal vielleicht minimal langsamer, so.
Aber an dem Konjunktiv hören wir jetzt schon,
dass es wirklich nicht so kam. Erzähl mal, das ist ja spannend.
Naja, also es passiert da halt gar nichts. Also, ein ganz toller Skater, ja, hat einen Haufen Blödsinn gemacht, ja, hat, wie gesagt, einen sehr athletischen Körper, tolle Muskeln, aber Laufen, Fehlanzeige. Egal, 1000 Euro gespart, weil ich wusste, wie gesagt, hätte er trainiert, hätte er mich abgezogen. An seinem 18. Geburtstag, ich will ihm gratulieren, wühle mich durch die Wodka-Fahne in seinem Zimmer, sagt er, halt, bevor du mir gratulierst, ich will wenigstens antreten. Ich so, Felix, okay, ich komme zwar gerade vom Laufen, aber wenn es sein muss, haben wir kurz besprochen, alles klar, wir laufen da hoch, darüber, dann zurück, ist genau vor der Haustür, die 5 Kilometer rum, jo, komm. Wir laufen los, es war im August, sehr heiß, nur so freier Oberkörper. Ich, wie gesagt, wir waren gerade gelaufen, ich dachte, komm, mit den die Schnapsdrossel, die, das geht schnell. Ja? Und dann laufen wir los, erster Kilometer 4,05. Zweiter Kilometer 4,05. Wir so genau nebeneinander, ja. Dachte ich, jetzt gleich bricht er ein. Dritter Kilometer 4,03. Ich so, Alter, das darf nicht wahr sein, wieso kann der das? Vierter Kilometer 4,02. Und dann habe ich angefangen, in meinem Kopf schon meine Finanzen zu sortieren, weil ich dachte, habe ich keine Chance gegen einen jungen 18-jährigen Mann, der gewinnt das jetzt. Und nach 4530 Meter schmeißt er sich ins Gras. Er hat einfach aufgehört. Nein. Und dann bin ich das zu Ende getrabt, irgendwie in 2032, bin zu ihm zurück, ich so, was hast du gemacht? Und dann sagt er, ich hatte so Angst vorm Schlussspurt. Und dann habe ich gesagt, ich hatte so Angst vorm Schlussspurt. So, ich erzähle das deshalb so ausführlich, weil ich, also es gab natürlich keine 1000 Euro, ja, aber ich war natürlich stolz wie Bolle. Aber ich war auch ein bisschen sauer, ja, weil ich so dachte, wie kann es sein, dass der komplett ohne Training 4530 Meter in einem Schnitt von 404 läuft? Wie geht das? Ja, der kann das, weil das ein junger Mann ist. Mhm. So, und das ist er ja auch jetzt noch, wie gesagt, mit 24. Mittlerweile raucht er hoffentlich nicht mehr ganz so viel, aber er fährt viel Fahrrad und so. Also vielleicht entdeckt er, wie toll der Körper in dieser Altersklasse drauf ist. Und das hat mich halt motiviert zu sagen, ja komm, starkes Alter, schwache Motivation, weil die jungen Leute es im Kopf gar nicht begreifen, was sie da für ein Geschenk haben, was ihnen spätestens jenseits der 50 langsam abhanden kommt.
Oh, das hat deiner Coachinseele wehgetan, das glaube ich.
Nee, weil ich genauso war. Also mein Papa hätte auch gerne gehabt, dass ich in meinen jungen Jahren ganz intensiv irgendeinen Sport betreibe und ich habe das alles nicht gemacht. Ich habe alles ein bisschen gemacht und erst, als ich selbst Mutter wurde, habe ich mit dem disziplinierten, systematischen Lauftraining angefangen.
Ah, dann kannst du noch kommen. Ich,
mein Sohn, Children see, Children do, nicht wahr?
Aber das ist auch wirklich eine dramatische Geschichte, das muss man schon sagen. 4500 Meter, ach, aber gut. Stimmt dann wohl einfach.
Jetzt,
starkes Alter, schwache
Motivation.
Stecken
die 1000 Euro in seinem Physikstudium und mal gucken, ob das mehr fruchtet als mein Sportsamen.
Ich dachte, vielleicht bereitet er sich jetzt heimlich mit einem Trainingsplan auf die nächste Gelegenheit
vor. Schauen wir mal.
Vor.
Ich lasse mich gerne überraschen. Naja, aber vor allem, das muss ich jetzt aber auch nochmal sagen, weil ich auch das Rauchen von meinem Sohn angesprochen habe. Der arme Kerl, also der raucht gar nicht so viel. Aber in dieser Altersklasse ist natürlich die Suchtproblematik oft eine, die dann so zum ersten Mal ins Leben tritt. Und da hast du ja eine ganz tolle Geschichte dann erzählt, ne? Kapitel 3.4.
Genau, das haben wir dann auch Laufen statt Saufen genannt, ne? Die Geschichte. Das haben wir jetzt gedacht, wir machen das, drücken es mal richtig deutlich aus. Und da haben wir dann einen Herrn porträtiert, vom Alkoholiker zum Lauftherapeuten. Der hat tatsächlich geschafft, die Seiten zu wechseln. Als junger Mann wurde er zum Alkoholiker, hat dann eine Kehrtwende hingelegt, hat eine Entzugstherapie gemacht und ist heute Heilerziehungspfleger und arbeitet selber mit Menschen, auch mit Lauftherapie vor allem zusammen, die er dann tatsächlich von allen möglichen Drogen, vor allem von Alkohol, wieder wegbringt. Mhm. Genau, das war dann schon sehr spannend zu hören, wie der sozusagen vom Säufer zum Läufer geworden ist und heute seine große Erfahrung an andere Süchtige weitergibt.
Ja, wahnsinnige Geschichte.
Die hat dann dazu gepasst, ne, obwohl man jetzt auch sagen muss, sind ja nicht alle Leute von Süchten bedroht, wobei man ja auch, wie wir im Podcast ne, zu dem gleichnamigen Buch gehört haben von Peter Taumer, auch die Laufsucht für manche ein großes Thema ist. Auch das kann ja passieren, dass man sportsüchtig wird und dann vielleicht auch vor irgendwas anderem davonläuft. Das fand ich auch in dem Podcast sehr schön beschrieben, was man vielleicht anders auch aufarbeiten hätte sollen und sich dann dafür in Sport wirft.
Da habe ich schon eine neue Buchidee, Irina. Da sollten wir aber jetzt nicht vorm Mikrofon ausführlich drüber reden. Aber ich finde gerade dieses Thema, wie sehr kann Laufen mentalen Krankheiten helfen, weil das kann es definitiv, aber ist mit Vorsicht zu genießen. Also weil Laufen auch toxisch werden kann, wenn man es eben ersetzt mit einer, durch eine andere Sucht, dann ist es zunächst mal auf jeden Fall die gesündere Sucht. Also ob ich jetzt Ketamin nehme oder eben regelmäßig laufen gehe, das kann eine Zeit lang sehr viel besser sein, kann aber auch dann irgendwann dazu führen, dass jemand dann nur noch aus Manie laufen geht. Und das, ja, ist wie gesagt ein großes, langes Thema, wo mir aber schon lange viele Ideen im Kopf rumschwirren. Also vielleicht sollten wir uns da mal nach dem Podcast weiter drüber unterhalten.
Ja, und vielleicht führt es ja immer in dieselbe Endstation, in Burnout, ne? Weil ob man jetzt durch was anderes, durch Workaholic, durch Alkoholismus oder übers Laufen in Burnout kommt, das, ich denke, der Schlüssel ist ja dann im Burnout zum Beispiel auch, wurde, glaube ich, auch da so ein bisschen angesprochen in dem Podcast vor uns, ist ja auch in einem drin und ist dann vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn da eine Krankheit oder eine Sucht ausbricht, die einem dann irgendwann mal so weit ans Ende der Schöpfung führt und in so ein großes Leid hinein, dass man was unternimmt.
So als Wachmacher sozusagen, ja.
Erstmal ist es ein gesunder Suchttausch, da gebe ich dir ganz recht, Sonja. Ne? Erstmal ist eine auch angesehene Sucht wird durch eine nicht so angesehene Sucht getauscht.
Und im Grunde hilft ja auch schon einfach nur mal das Reflektieren und das eben dann in Magazinen wie Runner's World oder dann in solchen Büchern wie unseren oder eben in Podcasts, dass es einfach mal angesprochen wird, dass vielleicht so manche und mancher reflektiert, ah ja, stimmt, warum muss ich mich eigentlich von einer Veranstaltung zur nächsten anmelden und was macht das eigentlich und eigentlich bin ich total gestresst und so das einfach mal zu reflektieren. Das heißt ja nicht, hör mit dem Laufen auf, aber denk mal drüber nach. Denk einfach mal drüber nach. So, reicht schon, dann kannst du weiterlaufen.
Ja, da ist doch die Brücke ganz schön zum Altern. Also im Altern wird ja vieles ein wenig langsamer, die Zeiten sowieso, aber auch die Herangehensweise. Wir werden vielleicht mehr vom etwas getriebeneren Menschen zum Genussmenschen, dass man das Laufen auch mehr genießen kann und dass man vielleicht auch mal einen Marathon zum Sightseeing-Event macht, dass man einfach sich mal für einen Marathon anmeldet, um sich vielleicht zu belohnen. Das fände ich eine total coole Idee, ne? Wie du jetzt gesagt hast, Sonja, man hat einen absolviert, ja, und dann kann man mal ausatmen, meldet man sich schon zum nächsten wieder an, um wieder so einen Kick zu kriegen. Man kann sich ja auch mal ein bisschen anders belohnen. Und ich glaube, auf solche gute Ideen kommt man eher im Alter oder in der zweiten Lebenshälfte.
Denke schon fast auch so was Laufphilosophisches dann, nicht?
Genau, deshalb ist auch so philosophisch der Titel vom 5. Kapitel, aus der Mitte entspringt ein Lauf. Ich glaube, wir haben das halt einfach so gesetzt, weil das ist im Gros der Menschen so. Also nachdem sie in ihren Bestzeiten gerannt sind, so heißt Kapitel 4, die 30 bis 40 hängen, ist dann eben bei den 40 bis 50 dann doch bei ganz vielen so eine Verletzung, eine erste Zäsur im Lebenslauf. Ja? Also das, ich, selbst bei mir, als ich anfing mit dem Laufen, weiß ich, höre ich mich noch sagen, ich mache das jetzt so lange, bis bei mir das Ding mit den Verletzungen losgeht. Dann höre ich auch mit dem Laufen.
Hast du gesagt?
Ja, Pustekuchen, natürlich nicht. Ja, habe ich damals gesagt. So, es ist halt ganz normal, dass wenn man sehr, sehr viel läuft und älter wird, also ob man läuft oder nicht, das Gebälk wird morsch, ja, ist einfach so. Und wenn man dann auch noch läuft, kann man zwar dafür sorgen, dass das Gebälk nicht ganz so früh ganz so morsch wird, aber man muss es trotzdem dann pflegen und frische Muskelpakete um den morschen Knochen packen und so. Und das, damit steigen wir halt ein ab Kapitel 5 und das ist ja halt kein Zufall, dass dann ja, ab der Lebensmitte dann auch wirklich die Altersklassen bei den Wettkämpfen greifen, weil eigentlich rennt niemand mehr Weltrekord mit 52. Also so Overall-Weltrekord.
Und deswegen, was du eben sagtest mit dem Drumherumbauen, das bezieht sich dann aufs Krafttraining, was ich optisch total gut gestaltet finde. Da wollte ich euch nochmal ein Kompliment machen, weil ihr da auch konkrete Anleitungen drin habt und die Muskelgruppen sind da immer so schön angezeichnet, was da jetzt wie aktiviert werden sollte. Und ich finde, das hilft total, um zu wissen, wo sollte es jetzt vielleicht ein bisschen ziehen, wenn ich die Übung mache. Also sehr, sehr schön und anschaulich.
Wir haben es ein bisschen weit hinten reingepackt, ne? Das war so ein bisschen...
Ja.
Aber es ist wirklich für jeden Läufer, für jede Läuferin wichtig. Wir hätten es eigentlich auch ganz vorne hinsetzen können, ne? Also das ist... irgendwie, hoffentlich geht es allen Lesern auf, dass das eigentlich für alle die besten Laufkraftübungen sind.
Also ich nehme immer ein Buch in die Hand und blätter es von hinten nach vorne durch und dann kommt man sehr schnell zu diesen sehr, wie ich auch finde, gut gelungenen Illustrationen, die dann ja immer in Rot den Bereich markieren, um den es gerade geht. Wir haben übrigens sehr bewusst bei den Kraftübungen Frauen-Illus genommen und bei den Stretching-Übungen Männer-Illus, um das einfach mal umzudrehen. Ja, das nicht immer die Frauen, die Stretching-Mäuse sind und die Männer, die Kraftbolzen. Ich gebe zu, ich bin schon eine eitle Rampensau, ja. Also ich schiebe mich gerne in den Vordergrund, aber auch ich muss gestehen, erstens bin ich jetzt nicht mehr taufrische 28 und zweitens wollen wir ja mit den Übungen alle ansprechen. Und wenn jetzt dann eine 49-Jährige da alles vorturnt, hätte ich so ein bisschen blöd gefunden. Und mit den Illus hat es so einen neutralen Touch und jeder kann und soll das machen. Mein 23-jähriger Sohn genauso. Wie meine 85-jährige Mutter. Die ist noch gar nicht 85. 80. Entschuldige, Mami.
Und sind das die Übungen, die ihr auch persönlich macht? Also euer persönliches Übungsprogramm? Schon.
Selbstverständlich, ja.
Auf jeden Fall. Das sind so die Basics. Und man sieht auch gleich schön, welche Muskelgruppe angesprochen wird. Das finde ich jetzt bei den Illus halt auch besser als bei echten Menschen. Da finde ich das immer, sieht ein bisschen gestellt aus, wenn man da die Muskelgruppe mit Pfeilen oder so belegt. Aber das sind ja auch wirklich die Basics drin, ne? Von der Vorbeuge, Rumpfbeuge, Ausfallschritt, Bein auflegen, anfersen im Einbein, Stand und so weiter. Ne? Ich würde sagen, das sind die Basics der Dehnung und die Basics.
Mich würde mal interessieren, tatsächlich, ob es Menschen gibt, die sich dann das Buch neben die Gymnastikmatte legen und das dann so nachturnen. Also, weil ich glaube, das macht niemand. Aber ich habe, also jetzt auf der Messe zum Beispiel, waren vom Hamburg-Marathon 2 Tage auf der Messe, Martin und ich, und haben mit ganz vielen Menschen reden können. Und da wurde mir dann das Feedback rangetragen. Ach, ich liebe das, das endlich mal so in Papierform, Haptik zu haben. Da kann ich dann immer das mitnehmen zu meinen Übungen und dann kann ich das so nachmachen. Und ich dachte wirklich, ey, die schwindelt doch, das macht die nie im Leben. Also wir alle machen sich doch irgendwas auf YouTube an und turnen das dann nach oder haben ihr eigenes Repertoire, was sie auswendig können. Und also es würde mich wirklich mal interessieren, dann vielleicht könnt ihr mal eine Umfrage machen bei Rennerswelt. Wie macht ihr euer Krafttraining? Habt ihr die Rennerswelt da liegen? Ihr habt ja in der Rennerswelt auch immer konkrete Übungsanweisungen und so. Gucken da die Leute drauf und lesen sich dann durch. Dehnen sie jetzt den Wadenmuskel? So, und jetzt dehne ich meinen Waden. Macht doch keiner, oder?
Ah doch, definitiv. Also unsere Tochter macht das. Also meine Tochter macht das. Die hat jetzt von ihrer Balletttrainerin die Aufgabe bekommen, dass sie mehr Kraft aufbauen soll. Dann habe ich ihr das Buch gegeben, da hat die sich das genau durchgelesen. Und da hat die ja auch, oh, Mallorca-Rolle, das ist ja mal witzig. Ne? Ich glaube, den Begriff hast du den erfunden. Soll ja das mal halt einmal rundherum, ne? Den Rumpf und alles trainiert und die fand es so witzig, die hat sich dann alles durchgelesen und hat das gemacht. Also von der Liegestütze, Schulterbrücke und Sit-Ups, Rückenschwimmer oder sie hat es dann Superman Fly genannt, bis zu den ganzen Planks hin. Die hat das gemacht.
Cool. Ja, das freut mich. Ich muss jetzt mal ein Geheimnis kurz lüften. Mallorca-Rolle, ja, den Begriff benutze ich seit Jahren und in meinen Camps ist es schon ein geflügeltes Wort und so, ich habe ihn nicht erfunden. Ich habe ihn geklaut von meinem Dozenten damals in der Fitnesstrainer B-Lizenz, die ich vor vielen, vielen Jahren mal in München gemacht habe. Und der hat die so genannt. Und der hat gesagt, das sind so Stabi-Übungen und dabei ist man so auf den Ellbogen und auf den Füßen und muss sich so halten wie auf Mallorca auf dem Handtuch, wenn man sich von allen Seiten bräunt. Deshalb heißt die Mallorca-Rolle. Und der Typ war sowieso witzig. Der hatte so einen Fokuhila und so Mini-Pli. Und so. Da war das noch nicht in mit dem Fokuhila. Das war schon lange her, dass ich das gemacht habe. Und ja, so wie von seinem Fahrlehrer, da merkt man sich doch auch so ein paar Dinger. So habe ich halt das von dem mir so voll übernommen und seitdem nutze ich Mallorca-Rolle. Also, Andreas, danke für die Mallorca-Rolle.
Also ich überlege jetzt gerade, ob wir den Podcast umbenennen und Enthüllungspodcast drüber schreiben.
Ja, heute ist ein Tag der offenen Geschichten. Ja, nein, das war's jetzt. Geht's wieder übers Buch.
Na gut, es geht auch um Bestzeiten. Du hast das gerade eben schon angedeutet. Die Masters-Weltrekorde gibt's ja schon. Also Kapitel 6 und 7 beinhalten auch beide das Wort Meister. Einmal Meistertitel in der zweiten Lebenshälfte und einmal die Meisterklasse. Zielt darauf ab, dass man schon auch im fortgeschrittenen Alter noch echt Gas geben kann. So würde ich es mal zusammenfassen.
Da war ich heilfroh, dass Irina so tolle Menschen kennt, dass sie da wirklich von leibhaftigen Sportlern und Sportlerinnen berichten kann, die echt beeindruckende Dinge vollbringen, weil ich kann da nicht viel mitreden. Also ich bin ja selbst noch so auf dem Weg dahin und also da kann man nur von den Vorbildern lernen, dass das möglich ist.
Ja, das finde ich auch echt faszinierend. Vor allem bei dem Trio, das wir da vorstellen, ne, unter 6.4. Das sind Frauen, drei Frauen in der Lebensmitte. Davon Raja Schmidt, vielleicht die bekannteste, weil sie Marathonmeisterin wurde in der AK50 letztes Jahr in Hannover bei den Marathonmeisterschaften. Und das sind Frauen, die sind tatsächlich komplett normal. Also die haben Kinder, die haben einen Beruf. Ich glaube, sie ist Lehrerin. Dann eine weitere, die wir vorgestellt haben, die Jana Kappenberg ist Physiotherapeutin und ich glaube Verena Vogt, ebenfalls Lehrerin. Die laufen Zeiten zwischen 2,45 und 3 Stunden und haben teilweise halb mittelgroß oder schon Kinder, die studieren. Das ist jetzt bei der Raja der Fall. Dann hat sie auch gemeint, da konnte sie wieder ein bisschen mehr auf den Marathon trainieren. Aber die anderen, ich denke mir immer, oh, das ist so toll, wie machen die das? Also die haben ein ganz normales Leben, sind ganz normale Frauen, haben Kinder, Job, Haushalt, nette Männer, die sie unterstützen, die aber teilweise nur auch nur teilweise mit ihnen laufen und Lust haben, sich die ganze Lauferei anzuschauen. Und ja, also das fand ich sehr, sehr spannend. Auch, dass es so weiblich wurde, das hat mir gut gefallen.
Naja, und man muss auch mal sagen, also in der Altersklasse können die noch richtig laufen. Also das ändert sich dann in den hinteren Altersklassen nochmal. Ja, es waren jetzt gerade die deutschen Altersklassenmeisterschaften Langstrecke in Hamburg auf der Jahnkampfbahn und das wurde auch gestreamt. Das heißt, ich habe mir das mal angeguckt dann auf YouTube. Und ich habe so meine eigenen Gedanken, wenn ich da eine 80-Jährige 5000 Meter laufen sehe. Aber diese 50- bis 60-Jährigen, also Sandra Morchner zum Beispiel, die wird von Martin gecoacht auch, also die rennt richtig schnell. Also die ist jetzt eine kleine 18 gelaufen auf die 5000, aber die kann auch unter 18 Minuten laufen. Das ist schon Wahnsinn. Die können noch mit den 20-, 30-Jährigen teilweise mithalten und das ist wirklich beeindruckend.
Und beeindruckend auch, wie spät sie teilweise eingestiegen sind. Die drei haben jetzt berichtet, dass sie alle schon in ihre 30er waren und erst dann anfingen mit dem Laufen. Wow. Und dann noch relativ schnell ihr Talent entdeckten und relativ schnell auch mit entsprechend, wie du schon gesagt hast, professionellem Trainingsplan auch sehr, sehr gut wurden und ihnen das einfach extrem viel Spaß macht.
Und dabei sehr unkapriziös auftreten, so habe ich so ein bisschen das Gefühl. Wobei ich nicht so weiß, wie die in ihrem Vereinskosmos so auftreten, aber ich finde die immer sehr bescheiden und machen sehr wenig Wind um sich. Gut, vielleicht weil sie auch nicht so präsent auf Social Media sind, wie so manche Jungen, die mehr Wirbel um sich machen.
Richtig, die laufen halt einfach, statt zu posten. Genau. Ich finde das ziemlich cool.
Und man kann daraus auch mitnehmen, es ist eigentlich nie zu spät, mit dem Laufen einzusteigen.
Ja, genau. Es ist sogar denen nach der Lebensmitte kommen, also die schon hochbetagten, ne, teilweise erst mit 50 einsteigen, also noch später. Und so, was da dann noch machbar ist, ist schon spannend.
Naja, weil es ist ja schon ein bisschen so, dass auch der Körper eine gewisse Lebenslaufleistung an Kilometern hat. Also ich glaube, Läufer können diese Lebenslaufleistung an Gesamtkilometern hochschrauben. Also sagen wir mal, jemand, der nie läuft, der kann sich in seinem Leben, ich greife jetzt irgendeine Zahl, 100.000 Kilometer bewegen. Ja? Jemand, der läuft, kann vielleicht 500.000 Kilometer machen, weil er seinen Körper insgesamt sehr viel robuster gekriegt hat. Aber irgendwann hast du so viele Kilometer auf deinem Gerüst, auf deinem Bewegungsapparat, dass dann einfach Schluss ist. Also dann ist die Arthrose doch so intensiv. Also irgendwann sind die Verschleißerscheinungen doch so groß, dass es nicht mehr so fluffig geht. Das heißt, da haben dann doch die einen Vorteil, die erst spät eingestiegen sind, weil die einfach noch mal mehr Kilometer draufpacken können, als die schon mit 16 80 Kilometer die Woche gerannt sind.
Ja, und weißt du noch, Sonja, was wir so ein bisschen gemutmaßt haben? Auch die Beweglichkeit gefördert haben, ne? Die haben da auch einen großen Vorteil. Das hat ja auch Isabelle Baumann, glaube ich, in dem Interview mit dir gesagt, dass die Beweglichkeit für sie ganz wichtig ist, wichtiger Faktor, und dass deshalb das Dehnen bei ihr auch sehr stark im Vordergrund steht. Und diese drei Damen zum Beispiel, von denen ich vorhin gesprochen habe, ne, wobei ja eine davon deutsche Meisterin in der AK50 wurde, im Marathon, die war früher Tänzerin. Und von den beiden anderen, die haben auch eher Beweglichkeitssportarten gemacht, ne, und sind dann mit 30
eingestiegen
und hatten halt schon diese extreme Dehnbarkeit und die Gelenkamplitude, dass sie halt wirklich auch jetzt noch locker in Spagat kommen. Stimmt. Die verkürzen halt dann nicht so schnell wie viele, die einfach nur laufen. Und ich glaube, das hat sich auch geändert in den letzten Jahrzehnten, wenn man jetzt die Laufbewegung anschaut.
Ich, Ich glaube, niemand geht mit 13 ins Ballett, weil er sagt, ich möchte gern mit 63 noch einen guten Laufstil haben. Aber es ist eben so, dass du mit 13 nicht unbedingt laufen gehen solltest, damit du auch später noch ein toller Läufer bist. Sondern es ist besser, du bereitest deinen noch sich entwickelnden Bewegungsapparat durch Turnen und Ballett, also mit so koordinativ anspruchsvollen Sportarten, die eben dann vor allem Dehnelemente drin haben, den Körper auf das spätere Aktivitätslevel im Leben vor, als schon mit der stumpfen Laufbewegung. So, also eigentlich ist so, ja, Turnen und Ballett waren so die Sportart Nummer eins, die Isabel auch genannt hat, die dann am Ende, also die viele Topläufer früher gemacht haben, genau.
Ja, und du hast ja in deinen Trainingsplänen immer so einen schönen, schreibst ja immer rein Regeneration oder regenerative Sportalternative, so ungefähr. Da könnte man ja auch mal statt, wenn man jetzt partout Lust hat, Sport zu machen. Und man möchte auf keinen Fall einen Tag aussetzen. Dann könnte man ja mal statt laufen zum Ballett gehen oder zum Yoga. Yoga ist ja genauso super förderlich. Ich glaube, da bist du ja die Meisterin drin, Ilana.
Ich bin großer Yoga-Fan. Ja, ist ja natürlich so ein allgemein verbreitetes Läuferklischee, dass man eigentlich gar nicht gerne zum Yoga geht und eher so, naja, ein bisschen Körperklaus-mäßig am liebsten geradeaus läuft. Aber lohnt sich auf jeden Fall, das mal zu überwinden.
Ja, genau, dass man sich auch mal dreht. Ne? Also ich finde, Laufen ist ja nur so eine vorwärtsgewandte Sportart, wobei man klar im Lauf-ABC auch mal rückwärts laufen kann oder seitwärts Galopp oder sonst was machen kann. Aber generell ist ja sowas vorwärtsgewandtes. Man dreht sich nicht um die eigene Achse, man macht keine Brücke. Und das ist einfach eine wunderschöne Alternative dann, dass man da mal überlegt, was ist eigentlich bei mir noch drin an Beweglichkeit. Und ich pflege das und ich muss nicht nur dehnen, ich kann auch mal was anderes machen.
Total, total.
Das haben wir auch so ein bisschen, glaube ich, versucht rauszuarbeiten, ne? Dass alle motorischen Fähigkeiten wichtig sind zu pflegen. Und gerade im Alter.
Das kommt dann, genau das richtige Stichwort, weil jetzt sind wir Kapitel 8, habe ich Genetik und Fleiß, haben wir dem überschrieben. Und dann im Trainingskapitel geht es um den Laufstil. Und das ist so ein bisschen das A und O, was ja dann auch die im Alter am ehesten verlieren. Also ich habe eben schon diesen Flamingo-Test angesprochen für die älteren Generationen. Da muss man wirklich mal gucken, wie lange kann man denn noch auf einem Bein stehen, ohne sich festhalten zu müssen. Und wie schlecht da viele sind und wie sehr auch Läuferinnen und Läufer davon profitieren, wenn sie in der Lage sind, ein gutes Gleichgewicht zu halten. Man muss ja jetzt nicht über das Slackline turnen können, ja, aber so ein bisschen Koordination, die geht nämlich leider im Alter dann irgendwann doppelt so schnell flöten.
Genau, Kapitel 8, Genetik und Fleiß, meint genau das, dass man im Alter bisschen auch noch ein bisschen mobilisiert?
Genau, und dass eben, dass wir einfach mit dem Laufstil-Kapitel so ein bisschen darauf hinweisen, dass eben in der Altersklasse spätestens signifikant die Koordinationsfähigkeiten dann doch abnehmen. Und ja, da macht es schon Sinn, sich dem Thema so ein bisschen zu widmen, weil man sieht es schon bei den Laufstilen. Das meinte ich ja eben, als ich die Langstreckenmeisterschaft mir angeschaut habe. Also es ist mega beeindruckend, wie die laufen, dass mich jetzt hier niemand falsch versteht. Aber es ist ein riesen Unterschied, ob eben jemand mit 80 5000 Meter auf der Bahn läuft oder mit 52. Und da sieht man ja, was halt verloren geht im Alter. Und da muss man den Kampf gegen die Windmühlen aufnehmen und was dagegen tun, damit es nicht noch schneller geht, dass es verloren geht.
Eigentlich ab der zweiten Lebenshälfte, ne? Dann am besten schon die ganzen Anweisungen aus 8.3 beachten, die du da so schön zusammengeschrieben hast nochmal, falls jemand noch nie gemacht hat, lieber mal einen Ausdauerlauf ersetzen durch Hopserlauf oder Seitgalopp oder Anfersen. Man kann ja auch mal rückwärts laufen, Skipping sowieso, dass man da halt echt auch mal ein bisschen drauf achtet, damit der Laufstil geschmeidig bleibt.
Wir haben trotzdem das Wort Genetik in den Raum geworfen, weil natürlich gibt es genetisch begünstigtere Menschen. Also es gibt Leute, die sind 80 und sehen aus wie 60, wo man sagt, boah, wie geht das denn? Und andere altern vielleicht ein bisschen früher. Und wir haben dann in diesem Kapitel nämlich mal eine ganze Familie zu Wort kommen lassen, wo ja definitiv die Genetik auch eine Rolle spielt, gell, Irina?
Ja, und da habe ich mich dann meiner alten Heimat gewidmet, weil ich komme ja eigentlich aus Freiburg und bin im Schwarzwald aufgewachsen, halt vielleicht auch ein bisschen an meinem badischen Dialekt und bin dann vor 2,5 Jahren vom äußersten Süden sozusagen in den äußersten Norden gezogen, nach Flensburg. Und da habe ich mich erinnert, in meiner Kindheit haben die schon so eine große Rolle gespielt. Die waren immer bei Läufen. Ich war mal mit 12 mit meiner Mutter bei einem Lauf. Meine Mutter war auch Läuferin und dann waren die Dolls schon vertreten. Also da haben wir eine Läuferfamilie porträtiert aus dem Schwarzwald, die nämlich die Läuferfamilie Doll. Und da bei denen, die sind zu viert, die bestehen aus Mama und Papa. Wahrscheinlich kennt sie jeder. Der Charlie und die Friederike. Und die beiden haben zwei Kinder, Stefanie und Benedikt. Und alle sind wirklich durch die Reihe weg Läufer. Also sie haben im Laufen angefangen. Benedikt ist dann in einem anderen Sport groß geworden. Braucht man nicht jetzt so vertiefen. Mhm. Ich glaube, Stefanie Doll kennt jeder. Die ist unheimlich gute Zeiten gelaufen, hat Freiburg-Marathon und mehrere Marathons gewonnen. Und die haben wir mal genau analysiert, wie die eigentlich zum Laufen gekommen sind. Also mittlerweile sind die Kinder beide erwachsen. Schon auch, glaube ich, Ende 20 oder über 30. Und die haben wirklich ihre Gene an die Kinder weitergegeben. Charlie und Friederike sind super Zeiten gelaufen, haben einen unheimlichen Spaß am Laufen, haben geschildert, wie sie ihre Kinder zu den ersten Laufwettbewerben mitgenommen haben. Und zwar kam es nicht von den Eltern, sondern von den Kindern. Die Kinder wollten da unbedingt mal mit. Die wollten schauen, was machen Mama und Papa da. Da auch wieder Children see, Children do. Die haben es einfach vorgelebt, die hatten einen Spaß an der Bewegung schon immer und dann sind die einfach mitgelaufen und das war den Eltern völlig egal, was die gemacht haben. Also Friederike hat mir da eine Anekdote erzählt, der Benjamin hatte einfach Lust mitzulaufen, aber hat dann so, ich weiß nicht, im Alter vielleicht von 8, 9, hat dann ein paar schöne Gänseblümchen auf dem Weg gesehen und hat einfach sich dem Blümchenpflücken für den Muttertag, der da anstand, hingegeben und sie hat überhaupt nichts gesagt. Sie fand es einfach nur lustig, dass er da stand und Blümchen gepflückt hat. Und als er fertig war und diesen Moment genossen hatte, hat er sich wieder auf den Weg gemacht und ist ins Ziel gelaufen. Und die Zeit war im Endeffekt von Anfang an egal. Genauso bei Stefanie, die da aber dann später auch ein bisschen mehr Ehrgeiz als ihr Bruder dabei entwickelt hat. Also die wäre wahrscheinlich nicht Blümchen pflücken gegangen. Aber eben jede und jeder, wie er es eben möchte. Das fand ich immer sehr schön an der Familie, dass die ihren Kindern auch sehr viel Freiräume lässt. Ich glaube, das ist so auch ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg, etwas, was man selber liebt, weiterzugeben. So etwas wie ein Ausdauersportlaufen an seine Kinder, wenn man das ganz mit Freiheit verbindet. Wenn man es einfach vorlebt.
Das ist auch eine total gute Überleitung bzw. eine Klammer zum Anfang des Buchs, wo es ja auch schon darum geht, dass sportliche Eltern wahrscheinlich auch eher sportliche Kinder haben. Also da schließt es sich dann alles so ein bisschen zum Ende hin des Buchs?
Ja, da gibt es sogar eine Untersuchung dazu. Und zwar besagt die, dass 80% aller Kinder von sportlichen Eltern auch sportlich werden. Mhm. Nicht unbedingt dieselbe Sportart wählen, aber auf jeden Fall auch ein bewegtes Leben führen. Das ist doch für die Eltern auch schon wieder ein total positiver Aspekt, an dem man dann denken kann. Das Kind muss ja nicht unbedingt dieselbe Sportart übernehmen, aber bewegt wird es sehr wahrscheinlich, wenn ich ihm vorlebe. Bewegung macht Spaß, Bewegung ist Lebensfreude. Bewegung fließt. Ja. Bewegung macht ein schönes Leben.
Genau, und wir wollen ja auch mit dem Buch nicht permanent den Zeigefinger heben und irgendwie sagen, du musst. Also ich finde, immer muss Training oder eine Planung ins eigene Leben reinpassen. Aber in dem Buch findet man gerade durch die einzelnen Personen, die Irina da porträtiert, so Beispiele, wie es sein kann. Also so haben wir in dem nächsten Kapitel, nämlich habe ich mal ein Tag im Leben einer 86-Jährigen beschrieben, wie er im Idealfall sein könnte. Mhm. Also das heißt nicht, dass ich jetzt jeder 86-Jährigen sage, geh gefälligst nochmal ins Freibad, ja, und geh schwimmen oder so. Nein, das muss gar niemand. Aber was halt theoretisch möglich ist und wie man halt im Rahmen seiner Möglichkeiten ein möglichst hohes Aktivitätslevel auch noch in dem Alter haben kann, das wollen wir da so ein bisschen zeigen. Und da haben wir dann, also die Dame ist fiktiv, über die ich dann schreibe, aber die beiden, die dann kommen, die Irina porträtiert hat, die Elfriede Hodab und der Clemens Wittig, die sind definitiv nicht fiktiv. Also die leben und rennen und sind auch extrem beeindruckend.
Aber hattest du dazu nicht auch ein Vorbild so aus deiner Verwandtschaft?
Ich sagte ja, ich bin hier nach Baden-Baden gezogen. Das Baden-Baden ist ein luxuriöses Altersheim generell. Und also das Vorbild sind die vielen Menschen, die hier leben. Und ich bin, wie gesagt, auch bei meiner Tante ja viel, die im Heim ist und sehe die dann da, die Leute alle. Und die haben mich dazu inspiriert, das so zu schreiben.
Und ich muss auch sagen, ich habe diese fiktive Person irgendwie lieb gewonnen. Also ich habe das gelesen und dachte, ach, irgendwie würde ich die gerne mal besuchen, die nette Frau. Und was ich auch sagen muss, ist, ich bin jetzt 33 und ich sage immer, das ist so eine Lebensangst von mir, dass ich irgendwann nicht mehr laufen kann, darf, wie auch immer. Und als ich das gelesen habe, dachte ich aber, das ist irgendwie okay. Das drückt so eine Zufriedenheit aus und ich kann doch aber noch ganz viel und hier bewege ich mich und ist doch schön. Das fand ich total beruhigend.
Ja, man spürt an deiner fiktiven Person, dass sie gerne lebt. Und ich glaube, darum geht es auch ein bisschen. Ne? Sie lebt gern, sie pflanzt ihre Kräuter an, sie hat einen geregelten Tagesablauf, sie hat immer Dinge, auf die sie sich freuen kann. Das Schwimmbad nachmittags. Und du hast echt super gezeigt, dass es auch mit weniger Bewegung total viel Lebenswertes gibt und auch vieles, wofür man dankbar sein darf. Neben den ganzen Trainingsplänen und den Laufplänen und den Praxistipps für Ernährung und Krafttraining, die du auch noch reingefragt hast.
Ich glaube, das ist das A und O, dass wir gute Laune haben im Alter. Dass wir das, was der Tag an kleinen Aufgaben noch so bereithält, dass wir Lust haben, die anzugehen, die Aufgaben, dass wir dann immer noch eine Befriedigung und Stolz empfinden, wenn wir sie erledigt haben. Und wenn das eben nur ist, ich gehe aber jeden Tag eben im Park meine 800 Meter und so. Das, also ich glaube, darum geht es, dass man das hinkriegt, sich im Alter da so seine Aufgaben zu suchen. Andersrum, also als du das gerade gesagt hast, Ella, hatte ich gehofft, dass du sagst, du liest es und du gewinnst die lieb und du willst die besuchen, die alte Dame, aber noch viel mehr kriegst du Lust, dann auch so im Alter noch so aktiv zu sein. Weil so geht's mir eben, dass ich sage, ich will im Alter, also ich träume davon mal Hühner und Ziegen zu haben und so und auf meinem kleinen Mini-Bauernhof zu sitzen und ich fände es halt toll, wenn ich mit 78 noch in der Lage bin, meinen Ziegenstall selbst auszumisten. Mhm. Und das ist meine Hauptmotivation, an der Klimmzugstange zu hängen. Ja, nicht, weil ich irgendwie nochmal schnell rennen will, sondern weil ich meinen Ziegenstall selber ausmisten will und nicht meinen Sohn anrufen muss, mach das mal für mich. Und da muss, glaube ich, jeder so für sich einfach dann entdecken, okay, welcher Rahmen ist irgendwann noch möglich und ihn dann aber auch ausfüllen und nicht nur jammern.
Ja, und falls es dann doch noch geht, Marathon zu laufen, fände ich es auch ein Traum, einfach die Zeit, die man jetzt heute vielleicht für einen Marathon braucht, vielleicht mal 3 oder 4 zu nehmen und dann einfach lang nach dem Zielschluss rein zu marschieren, spazieren, gemütlichen. Sowas möchte ich mit dir machen, Sonja. Das ist mein Ziel.
Na, das kann ich dir nicht versprechen, weil also es kann auch sein, dass ich dann sage, boah, nee, ey, ich war früher 3-mal so schnell, das befriedigt mich jetzt gerade gar nicht mehr. Aber wenn dir das wichtig ist, liebe Irina, dann finish ich auch mit 9 Stunden mit dir einen Marathon, selbstverständlich. Nee, aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber deshalb fange ich gerade wieder mit dem Gleitschirmfliegen an. Ich habe das ganz früher schon mal gemacht, aber das ist jetzt so ein völlig neuer Kick, der mich eben nochmal ganz neu reizt und aus einer Komfortzone rausholt, wie es das Laufen gar nicht mehr kann. Mhm. Wobei, können wir ruhig trotzdem drüber sprechen, ja? Also es muss ja nicht unbedingt das Laufen sein. Wir schreiben zwar ein Buch, das heißt Lauf los, aber es geht einfach nur darum, dass du in Bewegung bleibst. Also wären wir nicht Runner's World, dann hätten wir das Buch Mensch, beweg dich genannt oder irgendwie sowas. Aber es geht uns ja ums Laufen, weil das immer der effektivste Sport ist. Aber alles in allem geht es um ein Bewegungslevel, was man halten sollte.
Ja, und einfach dieses Machen, was geht, ne, finde ich auch einen total guten Punkt, dass du das sagst. Einfach sich vielleicht auch ein neues Ziel suchen, was dann eben eine andere Zeit ist als früher, aber wenn es noch geht, dann warum nicht machen?
Ja, genau, dass man die Werte ein bisschen ja verlegt von vielleicht die Leistung und das ja sich messen, der Ehrgeiz, das Kompetitive, so ein bisschen, glaube ich, automatisch nach der ersten Verletzung, haben wir ja schon gesagt, so in der zweiten Lebenshälfte, nach 40, 50, wenn man immer seine 60 Wochenkilometer läuft oder auch mal laufen 80 bis 100, kann ja jeder machen, wie er möchte, kommt sie irgendwann. Ne? Wenn man nicht jetzt wirklich sich ständig an tolle Dehntipps oder sonstiges hält und wer macht das jetzt, wer dehnt jeden Tag oder wer macht jeden Tag noch ein Kraftprogramm rein, dann schafft man ja auch nichts. Ja, in der Phase, wo man ganz unten ist, wo man nicht mehr laufen kann, etwas, würde ich sagen, so nachdenken, das Leben anders wahrnehmen. Vielleicht jemand, wie auch der Peter Tauber im letzten Podcast gesagt hat, ja, wenn man ganz unten ist, dann ist man einfach froh, wenn man wieder einen Schritt gehen kann, wenn man operiert ist und wenn man so langsam wieder aufsteht. Ich glaube, dann kommt das, was vielleicht auch im ganzen Altersgang viel später kommt, nämlich die Dankbarkeit für den ersten Lauf. Man hat es ja noch im Kopf. Hey, der erste Lauf, das wird eine Offenbarung. Man liegt vielleicht da und kann gerade nicht laufen oder nicht gehen. Ja. Und dann freut man sich über den ersten Schritt, dann macht man den zweiten, den dritten und dann kommt wieder der erste Lauf. Und der ist vielleicht nur 5 Minuten lang und davon geht man 2 Minuten und läuft nur 3 und denkt, boah, das ist jetzt echt eine Offenbarung. Ich glaube, dann kommt die Dankbarkeit und auch die Achtsamkeit, dass man mal ganz im Moment bleibt und auf andere Dinge achtet, zum Beispiel auf die schöne Natur drumherum und eben von diesem Leistungsgedanken, den man vielleicht früher verfolgt hat, sich entfernt. Mhm. Aber dafür die Dankbarkeit wächst und ich denke, also optimalerweise ist für mich der Altersgang so, dass dann die Dankbarkeit mehr in den Vordergrund rückt.
Aber da muss dann eben das Mindset auch stimmen. Und da müssen ich wollte es gerade wieder pauschal sagen, also so manche männliche mehr als die weiblichen Läuferinnen dran arbeiten, aber das stimmt so nicht. Das, glaube ich, trifft, glaube ich, Männer wie Frauen gleichsam, dass man eben nicht enttäuscht ist, weil man eben für 5 Kilometer plötzlich 38 Minuten braucht und denkt, ey, die bin ich früher 20 Minuten schneller gerannt, ja, und das ist so. Ich glaube, für manche ist es besser, dann auch gar nicht mehr mit Uhr zu laufen oder gar nicht mehr auf Wettkämpfe zu gehen, sondern laufen um des Laufens Willens und so. Das sind aber alles Prozesse, da müssen manche auch fast schmerzvoll hinkommen. Also ich rede da aus Erfahrung, weil ich habe viele, deshalb wollte ich das so pauschal mit Männern und Frauen gerade trennen, aber es sind vor allem Männer, die sich dann bei mir im Coaching anmelden und wollen noch einmal sich zum 65. Geburtstag den Berlin-Marathon schenken und so und sind enttäuscht, dass sie nicht so laufen, wie sie das halt früher mit 42 nochmal konnten und so und träumen immer von ihren Zeiten. Und das finde ich dann so schade, weil ich denke, boah, das ist doch so toll, dass du dich überhaupt aufraffst, dass du überhaupt diesen Sport betreibst, dass du in der Lage bist, mit 65, 34 Kilometer am Sonntagmorgen zu traben. Jetzt sei doch nicht enttäuscht, dass du nicht mehr so fit bist wie vor 20 Jahren. Und da finde ich schwierig, wenn dann die Enttäuschung größer ist als der gesundheitliche Vorteil, den man vielleicht dann in dem Moment generiert hat und man der Frau zu Hause auf die Nerven geht, weil man sauer ist, weil man die Cut-off-Zeit nicht geschafft hat bei irgendeinem Lauf. Dann denke ich, ja, dann melde dich doch nicht an zu irgendeinem Lauf, sondern geh halt einfach zu Hause laufen. So, und das, also da ist so ein bisschen, also da wünsche ich jedem, der bis ins hohe Alter läuft, dass er immer das richtige Mindset mit dabei hat.
Das haben wir dann auch noch aufgenommen, ne, im 7. Kapitel, also die Sportpsychologie. Da haben wir einen Sportpsychologen befragt, den Oliver Stoll. Der ist Professor für Sportpsychologie und hat aber auch ein eigenes Beratungsinstitut und ist da sowohl theoretisch als auch praktisch ganz, finde ich, ein interessanter Gesprächspartner. Und den haben wir gefragt, was ist eigentlich das Geheimnis des zufriedenen Alterns für Lebensläufer? Wie hast du das selber gemacht? Denn er ist jetzt Anfang 60 und hat dann auch selbst seine Ziele einfach verlegt. Ne? Früher ist er auch mal unter 3 Stunden gelaufen, war auch Triathlet und hat sehr auf die Leistung und die Zeiten geschaut. Das Laufen war immer seine Lieblingsdisziplin, aber dann hat er auch gesagt, ja, er ist jetzt Streakrunner. Und er überlegt, ist es ihm völlig egal, ob er jetzt nur 2 Kilometer oder 1,6 Meilen sind, glaube ich.
1,6 Kilometer
ist eine Meile. Ist die Voraussetzung für einen Streakrunner, ob er jetzt halt mal einfach nur 1,6 Kilometer läuft oder ob er jetzt eben gerade Lust hat und Muse und 20 Kilometer läuft. Und er hat dann Streakrunning für sich entdeckt. Also davor ist er auch nochmal einen 100-Kilometer-Lauf gelaufen. Dann hat er aber aufgehört mit Wettkämpfen. Jetzt läuft er einfach jeden Tag und genießt die Natur und läuft auch gerne mit seiner Frau. Die walkt dann nebenher teilweise. Also fand ich auch schön, wie er da seine Ziele einfach komplett vom Wettkampf und komplett vom sich in der Leistung mit anderen messen, so auf das Innere. So, was sind eigentlich meine Wünsche? Was habe ich eigentlich jetzt, worauf habe ich jetzt Lust zu laufen? Ich brauche mich jetzt nicht mehr beweisen. Ich nutze jetzt nur noch mal die schönen Dinge, nämlich die Natur, mit meiner Frau in Gesellschaft zu laufen und jeden Tag zu laufen. Das fand ich aber auch stark. Jeden Tag,
das stimmt.
Egal wie lang.
Weil das ist ja auch genau der Punkt und das Gegenteil von dem, was du, Sonja, eben beschrieben hast. In dem Moment, wo man sich so unter Druck setzt, macht es ja gar keinen Spaß mehr und dann generiert man ja nur noch schlechte Gefühle. Und das, was du, Irina, jetzt beschrieben hast, ist ja eben genau das Gegenteil, dass man einfach das Schöne am Laufen genießt und da seinen Weg findet.
Wobei ein bisschen Druck macht sich der Herr Stoll auch, weil er eben als Streakrunner hat er den Druck, jeden Tag laufen zu müssen. Also es geht oft nicht ohne so ein bisschen Trainingsplan, ohne so ein bisschen extrinsische Motivation, damit man überhaupt seinen Hintern hochkriegt. Aber das Ergebnis sollte sich vielleicht ändern. Also dass man sagt, mein Ergebnis ist einfach nur, dass ich mich gut fühle. Nicht mehr und nicht weniger. Also ich putze mir die Zähne, damit ich danach ein sauberes Zahngefühl im Mund habe. Ja? Ich gehe laufen, damit ich danach Körperhygiene empfinde, weil ich dann dusche und ich habe einmal geschwitzt. Und so. Und die Zeit, die ich dann gerannt bin oder das Ergebnis, was ich bei dem und dem Wettkampf erlaufen habe, ist völlig egal. Da muss man dann, glaube ich, hinkommen. Aber so ein bisschen Druck von außen braucht es, glaube ich, immer. Also bei allem. Also manchmal hat man ja auch abends keine Lust mehr auf Zähneputzen und macht es dann trotzdem, weil man weiß, der Zahnarzt schimpft sonst oder ich kriege Zahnschmerzen. So. Und so ist dann eben im Laufen auch. Ganz oft muss man auch rausgehen, auch wenn man jetzt gerade nicht so Lust hat.
Da hast du natürlich auch recht.
Ja, das stimmt. Also das ist ja auch das Tolle an den Trainingsplänen. Ja? Und dass man, wenn man einen Trainingsplan hat, ein genaues Ziel hat, meistens auch einen Wettkampf, klar, auf den man dann trainiert, Ja, das ist absolut wahr. Er hat ja auch seinen Streak, den er täglich absolvieren möchte. Und wir haben ihn ja auch bei einem Streak interviewt. Also wir haben ihn bei einem Streak erwischt, angerufen und interviewt. Das war auch ziemlich witzig.
Ja. Er hat dann naja, und er ist ja auch Professor Stoll, der eben über das zufriedene Altern spricht. Wäre ja blöd, wenn er das nicht verstanden hätte, wie das funktioniert. Und deshalb ist es natürlich cool, dass er da sogar beim Streaken Rede und Antwort gestanden hat.
Ja, aber auch mal zugegeben hat, klar, heute mit Anfang 60 ist es für ihn nicht mehr so leicht zu regenerieren und auch nicht mehr so, der Körper ist nicht mehr so fit, dass er ganz schnell eine Erkältung oder Grippe überwindet, sondern dauert alles ein bisschen länger. Auch die Krankheitsphase dauert ein bisschen länger.
Ja.
Aber trotzdem rafft er sich jeden Tag auf. Also das fand ich sehr spannend. Und dann hat er auch noch zum Schluss so ein bisschen was zur Achtsamkeit, Dankbarkeit und Demut gesagt. Auch das trainiert er, genauso wie das Laufen in den Streaks heute, nicht mehr in der Leistung, sondern einfach in dem täglichen Ritual. Er trainiert auch durch Meditation die Achtsamkeit, also im Hier und Jetzt und im Moment zu sein, was ihm genauso gut tut wie das Streakrunning. Das fand ich auch interessant, wie man eben auch solche Werte, wenn man vielleicht Probleme hat in der zweiten Lebenshälfte mit dem Altern, wie man solche Werte auch dann noch zusätzlich zum Laufen, es gibt ja auch Laufmeditation, dass man beides miteinander verbinden kann, trainieren kann. Auch das ist eigentlich Training. Wenn man ein Ziel hat, ich möchte glücklich altern, ich möchte mir nicht total viel Schminke ins Gesicht klatschen, ich möchte keine Pillen nehmen, ich möchte einfach zu meinem Alter stehen und zufrieden altern, dass man vielleicht auch solche Werte noch von innen heraus trainiert.
Ich merke schon, hier tun sich im Grunde immer mehr und mehr Themen für weitere Bücher auf.
Könnte sein, Sonja, nicht wahr?
Naja, immer her damit. Wir haben die Zugabe ja auch Zugabe genannt, dann das letzte Kapitel, 90 bis 100 Jahren, weil ehrlich gesagt, dafür kann man nicht trainieren. Das ist tatsächlich eine Zugabe. Also ich glaube, wenn man alles richtig gemacht hat, alles aus unserem Buch befolgt hat, dann erreicht man auch das 10. Kapitel und genießt die Zugabe. Nein, Quatsch. Aber ich habe da zum Beispiel mal beschrieben, dieses weltweite Phänomen der 100-Jährigen. Da gab es ja mal so eine Serie auf Netflix oder gibt es noch irgendwie das Geheimnis der 100-Jährigen oder wie sie 100 Jahre alt werden oder so. Der Amerikaner, der eben mal erforscht hat, diese sogenannten Blue Zones auf der Welt, wo besonders viele 100-Jährige leben. Mhm. Ist gar nicht wissenschaftlich, ist auch umstritten, weil es eben nicht so wissenschaftlich ist. Aber ich finde es trotzdem, also seine Conclusio, die er so gezogen hat, die finde ich erwähnenswert. Denn es geht um verschiedene Säulen. Es geht um die soziale Säule, die Ernährungssäule, die Bewegungssäule. Und das ist das, was wir ja eigentlich auch mit dem Buch sagen wollen. Also der hat rausgefunden, dass die mit 100 Jahren immer noch in einem sozialen Geflecht sind von ihrer Sippe, von ihrem Dorf, von dem Ort, in dem sie leben. Sie haben noch eine gewisse Aufgabe, sie nehmen noch teil am Leben. Dann haben sie eine große Chance, so alt zu werden. Wenn sie sich entsprechend ernähren, und da war immer eine pflanzenbasierte Ernährung im Vordergrund, entsprechende Öle waren wichtig. Natürlich haben die, da gab es eine Blue Zone auch in Griechenland, die haben natürlich jeden Tag auch ihren Wein getrunken und so. Ja, also so hat jede Zone auch so ihre Eigenheiten, aber man konnte eine Schnittmenge feststellen, wie gesagt, eine sehr pflanzenbasierte Ernährung. Und dann eben Thema Bewegung, die waren alle noch irgendwie in Bewegung. Also diese Blue Zone in Italien, die sind so am Hang, das heißt, die müssen, um überhaupt nach Hause zu kommen, wahnsinnig viele Treppen jeden Tag gehen und so. Dann in Japan gab es eine Blue Zone, die arbeiten noch und helfen bei dem Korbflechten und so. Also alle haben noch irgendwelche Bewegungsanforderungen an ihren Alltag, auch was sie eben auch am Leben hält. Und das haben wir da einfach mal so ein bisschen aufgelistet und zusammengezählt, weil selbst wenn wir jetzt hier nicht am Hang leben und deshalb gezwungen sind, jeden Tag Treppen zu gehen, können wir aber mit einer täglichen Laufrunde im Park dafür sorgen, dass eben unser System da arbeitend bleibt. Und wenn wir uns dann auch noch richtig ernähren und uns ein soziales Umfeld schaffen, haben wir vielleicht eine Chance, 100 zu werden, um dann die Zugabe zu genießen. Und da hast du tatsächlich einen erwischt, der so alt ist, Irina, ne? Und hast den befragt.
Mhm. Und der mir dann auch wirklich geschildert hat, wie er seine täglichen Läufe genießt. Das ist Josi Simon, der ist 92 Jahre alt, lebt in Österreich, in Luxemburg ursprünglich geboren. Er ist kein unbeschriebenes Blatt, er ist ziemlich bekannt, weil er in jungen Jahren als Geher sich hervortat. Also hat an unheimlich langen Wettkämpfen teilgenommen, zum Beispiel am 500-Kilometer-Wettkampf von Straßburg nach Paris, bei dem er schon in den 70er Jahren einige Male siegte. Und ist erst, und da kommt auch wieder das, dass man sich immer was fürs Alter und für vielleicht auch fürs hohe Alter aufbewahren kann. Also er ist erst mit 79 übergewechselt zum Laufen. Wow. Und hat dann glatt mit 80 einen Rekord erlaufen, nämlich beim 100-Kilometer-Lauf hat er eine Weltbestzeit erlaufen. Und das finde ich unglaublich. Die ist mittlerweile auch wieder überholt. Aber dass man sowas einfach noch erreichen kann, obwohl man so spät überwechselt. Der war immer sportlich. Na klar, der hat alle besten Voraussetzungen. Die Genetik, ein soziales Leben. Er hatte sogar zwei Jobs. Er hat das Laufen immer als Regeneration angesehen. Er hat wirklich alles mitgebracht. Die super Ernährung, das sagt er auch, Ernährung ist der größte Faktor zur Regeneration für ihn. Er hat nie Alkohol getrunken zum Beispiel. Also er war wirklich sehr asketisch.
Okay.
Und aber wie er jetzt auch beschreibt, dass er jetzt einfach die Vorteile des Alters nutzt. Er kann jetzt ausschlafen oder er kann jetzt seine Läufe so legen, wie er es möchte. Mal morgens laufen, mal laufen, wann er will. Er läuft jeden Tag. Er läuft Strecken, die ihm Spaß machen. Er nimmt die Natur wahr. Er nimmt jetzt auch nicht mehr an Marathons teil. Er ist ja mittlerweile über 90. Er nimmt jetzt auch an kürzeren Strecken teil. Zum Beispiel Reschensee steht jedes Jahr bei ihm auf dem Plan. Dann den Wolfgangseelauf, da halt die kürzeren Strecken, so 5 bis maximal in Reschensee 15 Kilometer. Aber er läuft noch jeden Tag und er genießt es. Und ich finde, dieser Genuss...
Das war voll gemein jetzt in Hamburg bei der Langstrecken-Deutschen Meisterschaft. Da war einer aus der AK90 auch auf 5000 Meter und der durfte sein Rennen nicht beenden, weil er nicht schnell genug war.
Oh nein.
Doch, die haben den dann rausgenommen.
Oh nein.
Das war voll gemein. Da dachte ich so, Mann, der könnte ja zu Ende laufen. Da soll er halt auf der Außenrunde da zu Ende laufen. Aber der musste aufhören. Ja, aber da denke ich dann eben auch, ja, also müssen es dann Meisterschaften sein. Klar, wenn du einmal beweisen willst, ich bin hier der einzig 90-Jährige, der hier an die Startlinie tritt, klar will man das dann zeigen und ist auch berechtigt stolz auf sich. Ja, das ist ein schwieriges Thema. Ich habe da keine Meinung.
Ja, vielleicht gibt es ja auch irgendwann Meisterschaften für Rollis, also oder Meisterschaften für...
Ja, aber da will der doch auch nicht. Guck mal, der ist am Laufen mit 92, der will ja nicht mit Rollis, sondern an einer Startlinie stehen.
Ja, oder weißt du, Meisterschaften für den Rollator oder Meisterschaften für das mobile Fahren oder irgendwie sowas. Also vielleicht wird es ja ausgedehnt. Ich finde es gar nicht schlecht, ehrlich gesagt. Ich finde, jeder sollte belohnt werden, der sich täglich bewegt.
Wir werden noch viel Gelegenheit kriegen, um darüber nachzudenken, weil unsere Generation wird uralt, sowieso, weil wir ja alle laufen und deshalb so viel Gutes für unser Herz-Kreislauf-System tun. Das heißt, wir werden noch viele, viele alte Menschen sein, die sich bewegen wollen. Also irgendwann habe ich eine Meinung zum Altersklassensport.
So, und wir sind gespannt, welche neuen sportlichen Betätigungen dann noch auftauchen.
Nee, mir geht es da eher um die Rekorde und die Meisterschaften eben. Aber Rekord ist Rekord. Und wenn du halt der erste 92-Jährige bist, der die und die Zeit auf die und die Strecke läuft, dann ist das ein Rekord. Und dann muss das auch festgehalten werden und dann darfst du das auch feiern.
Ja, das stimmt.
Ja, klar, stimmt. Aber man kann sich ja auch noch was fürs Alter aufheben, aufbewahren. Ne, wenn wer jetzt erst mit 50 zum Beispiel losstartet, der hat vielleicht noch Chancen und kann sich hier motivieren lassen, 40 Jahre später einen Rekord einzulaufen. Wenn er Glück hat, wenn die Anatomie stimmt.
Ich kann mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass euer Buch schon Menschen dazu inspiriert und motiviert, das anzugehen. Und wer weiß, welche Rekordler mit 80 oder 90 dann irgendwann sagen, ich habe damals dieses Buch gelesen. Und dann habe ich gedacht, jetzt kann ich einsteigen.
Ja, also alle Podcast-Hörer werden sich das ja jetzt nicht kaufen, das Buch, weil wir haben es ja jetzt eigentlich von vorne bis hinten durchbesprochen. Weiß ja jetzt schon jeder alles, was da drin steht.
Nein, wir haben nicht alles nicht alles besprochen. Und ich finde die Interviews schon lesenswert. Und ich glaube, man findet da gut Geschichten, die man noch lesen und entdecken kann, auch wenn man den Podcast jetzt gehört hat. Oder aber man verschenkt das Buch vielleicht an jemanden, von dem man glaubt, er wäre doch eigentlich der geborene Läufer. Also sind wir alle, aber manche entdecken es erst später. Und um Leute, die noch nicht zum Laufen gekommen sind, zu inspirieren, damit anzufangen, ist es doch ideal.
Zumal wir tatsächlich auch Trainingspläne drin haben. Also Wiedereinstieg nach Verletzungen habe ich versucht, so ein bisschen beispielhaft zu sagen, wenn du bisher das gelaufen bist, dann warst du verletzt, hast so und so viele Wochen ausgesetzt, dann musst du so und so wieder einsteigen. Das ist ja für viele oft relevant. Und dann die Trainingspläne, was so 10 Kilometer, Halbmarathon, Marathon, die habe ich versucht mal so zu formulieren, dass sie für alle Klassen gleich gelten. Also ich habe keine Pace-Vorgaben gemacht, sondern ich habe quasi nur Intensitätsvorgaben anhand von Puls und Minuten gemacht. Und so kann jemand, der die 60 Minuten knacken will auf 10 Kilometer, genauso nach diesem Plan trainieren wie jemand, der die 40 Minuten knacken will über 10 Kilometer oder eben Halbmarathon oder Marathon. Also es gibt mit Sicherheit umfangreichere Trainingsplanbücher, aber auch in diesem Buch hätte man für alle eins dabei. Werbung Ende.
Ja, und da setze ich noch mal einen drauf, weil es ist ja in jedem Kapitel wirklich für jede Altersklasse was dabei. Ne? Wir haben ja ganz zum Schluss, da hast du die wunderbaren Mobilisationsübungen gemacht, reingebracht, aber die kann man ja auch, wenn man zum Beispiel einen harten, vollen Arbeitsalltag hat, kann man die ja auch nutzen, um zwischendurch mal Computer und alles beiseite zu lassen und die Mobilisationsübungen zu machen und dann wieder sich frisch im Kopf wieder dran zu setzen. Also ich finde, es ist ja in jedem Kapitel für jeden was dabei. Das erhoffe ich mir jedenfalls.
Also das ist auf jeden Fall ein gutes Schlusswort zum Inhalt des Buches erstmal. Wir nähern uns tatsächlich langsam der Zielgeraden dieser Folge, würde ich sagen. Aber ich habe schon noch ein paar Fragen an euch, so rund um den Entstehungsprozess des Buchs. Und die möchte ich natürlich gerne noch stellen. Also ich kann mir vorstellen, dass das Ganze ja auch nicht unintensiv, was die Recherche angeht, war. Also das stelle ich mir gar nicht so leicht vor, da alle Infos zusammenzusuchen, die Leute zu finden, die dann zu Wort kommen sollen. Was war denn so am schwierigsten rauszubekommen für das Buch?
Also ich mal anfangen, Sonja. Also für mich war das Schwierigste, ich war mehr für Storytelling zuständig und welche Geschichten wir auswählen. Also es gibt ja tausende von motivierenden Geschichten und mir sind so viele durch den Kopf gerauscht. Also da mal eine Auswahl zu finden, das war für mich echt das Schwierigste, weil ich hätte am liebsten alle genommen. Also tausende, die bereits der Redaktion ihre Zuschriften gesandt haben, die so motivierend sind. Und die wirklich tolle Kehrtwenden im Leben hingelegt haben, von der Raucherin zur Läuferin, also gesunder Imagewechsel und alles da, ist ja alles dabei. Haben wir dann auch genommen, eine, die dann noch gekoppelt mit dem Übergewicht, das sie abgebaut hat, das sie auf der Strecke gelassen hat bei der Vorbereitung auf ihren ersten Halbmarathon. Aber ich hätte gerne noch viel, viel mehr genommen. Also für mich war die Auswahl, glaube ich, die größte Herausforderung. Und für dich, Sonja?
Also da hattest du den Löwenanteil an Arbeit mit Sicherheit, denn für mich war wichtig die Struktur, die wir am Anfang aufgestellt haben, nämlich diese 10 Kapitel, dann einzuteilen, okay, welches Thema möchten wir welchem Kapitel zuordnen. Und dann war es für mich relativ einfach, weil ich ja wirklich jetzt seit 20 Jahren in diesem Sport unterwegs bin und auch schon andere Bücher geschrieben habe zum Laufen, zum Halbmarathon, zum Marathontraining und so weiter. Und mir war aber wichtig, dass ich nicht Copy-Paste bei mir selbst mache, also einfach dann aus den Marathonbüchern was rauskopiere und zack, geht das rein und so, sondern ich habe ja auch jetzt neue Erkenntnisse gewinnen können die letzten Jahre, auch durch meine Arbeit als Coach. Und die dann wirklich auf den Punkt zu bringen und dann in so ein Kapitel reinzugießen. Und wenn man nur das halbe Buch schreibt, weil Irina die andere Hälfte beschreibt, ist es recht einfach. Also wir haben dann einen Zeitplan aufgemacht und ich wusste, okay, ich will jetzt jeden Monat ein Kapitel fertig kriegen und dann ist es sehr überschaubar und dann musste ich mir eigentlich nur überlegen, was muss weg, weil es sonst viel zu umfangreich wird. Also man muss ja dann was auf den Punkt bringen. Aber auch da wird man immer erfahrener, wenn man so ein bisschen weiß, okay, das sind jetzt wirklich die Basics, die interessieren, die sich jetzt zum ersten Mal mit dem Thema befassen oder die zwar schon länger laufen, aber noch 3 andere Hobbys haben und jetzt einfach nochmal konkreter was zum Laufen wissen wollen. Und da dann die Basics zu finden, das hat, glaube ich, am meisten Konzentration nochmal gefordert. Aber das Schreiben an sich, es fällt mir sehr leicht, weil ich selbst auch noch total lebe. Also dadurch, dass ich selbst jeden Tag laufe, ist es dann einfach nur, kommt es sehr aus dem Herzen immer bei mir.
Schön. Wo du gerade schon neue Erkenntnisse sagst, gab es denn vielleicht auch Überraschungen, auf die ihr gestoßen seid bei der Recherche?
Also ich fand tatsächlich das Kinderkapitel sehr interessant und gerade die beiden Damen, die da zu Wort gekommen sind, mit der Isabel Baumann und der Frau Scharnberger, eben so, dass Kinder, wenn sie Turnen und Ballett machen zum Beispiel, was wir vorhin schon mal sagten, dass das die beste Grundlage für spätere Topläufer bildet zum Beispiel und so. Und solche, und auch das System der bewegten Schule, das war damals, als mein Sohn zur Schule ging, noch gar nicht so Thema. Der hätte da sicher auch sich gut aufgehoben gefühlt. Das fand ich super interessant und finde es so löblich, dass unsere Generation, unsere Gesellschaft heute sich da viel mehr individuell mit den einzelnen Kindern auseinandersetzt und die dann fördert und fordert. Da habe ich eigentlich fast noch mehr gelernt, als dann später in den Alterskapiteln, die ja auch erst noch auf mich zukommen. Aber das fand ich am spannendsten.
Cool. Ja, interessant. Und ich mache mal den Bogen zu dem letzten Kapitel. Ich fand nämlich da in der Recherche sehr viel spannend. Und zwar, wie viele Hundertjährige es in Deutschland schon gibt. Das sind um die 30.000, also zwischen 25 und 30.000. Und die wurden nämlich in den 60er Jahren überhaupt nicht erfasst. Wow. Die wurden erst deutlich später erfasst. Und die Zahl explodiert auch gerade. Also zwischen 2014 und 2024 verdoppelte sie sich sogar. Und man geht davon aus, dass sie sich jedes Jahr 10 jetzt verdoppeln könnte. Mhm. Also, und das fand ich schon spannend, wie das jetzt wächst. Und da dachte ich mir auch, wenn man denn auch dann so das Glück hat, so alt zu werden und alle Faktoren, die wir jetzt alle aufgezählt haben, stimmen, wie fühlen die sich eigentlich? Und dazu gibt es eben auch Studien, die lassen mal das komplett weg, das Körperliche, ja, den Verfall und das, was alles kommt, zwangsweise, und konzentrieren sich mal auf das Mentale. Gibt es denn da auch Vorteile am so alt sein? Da gibt es zum Beispiel die Heidelberger 100-jährigen Studien, also Studien an 100-Jährigen, die in Heidelberg stattgefunden haben und die dann wirklich auch besagen, dass der Großteil der 100-Jährigen zwar körperliche Einschränkungen hat, aber mental doch im Großen und Ganzen ganz zufrieden ist. Na, das nimmt auch so ein bisschen die Angst vom Altwerden.
Total, oder?
Diese
total.
Zahl, diese Dreierzahl zu sprengen. Und dass sie sogar Vorteile am Altern sehen. Zum Beispiel werden sie viel prozessorientierter, weniger ergebnisorientiert. Sie brauchen also nicht stundenlang meditieren oder Yoga machen, um hier und jetzt zu sein, sondern sie haben es einfach, weil sie alt sind. Sie haben auch doch deutlich Vorteile, würde ich sagen. Das fand ich auch schön. Also das hätte ich jetzt so nicht gedacht.
Ich auch nicht.
Ja, und gleichzeitig bringt es die Frage mit sich, was wollen wir dann für 100-Jährige sein? Also wenn wir dann auch so alt werden. Und das meinte ich ja vorhin auch schon, ist für mich der Longevity-Begriff. Also wie was ist mir wichtig, wenn ich dann tatsächlich mal 94 bin? Dass ich, dass mein Sohn mich besucht oder dass ich eben noch immer den Ziegenstall ausmisten kann. So. Also, und an diesen Dingen kann man ja jetzt schon schrauben. Vielleicht, man kann nicht alles beeinflussen, aber man kann eben Weichen legen. Und ja, das ist man klug, wenn man, glaube ich, in den 50ern schon mit anfängt.
Ja, man braucht auch, glaube ich, viele Werte, die man jetzt schon mal trainieren kann. Wir haben ja dann auch das Porträt über die 106-jährige Schwedin mit reingebracht, die erst im Alter prominent wurde. Darüber erzähle ich jetzt nichts, weil wir dem Schluss entgegenschauen. Das dürfen die Leser und Leserinnen dann selber lesen. Aber die dann auch, die ist 109 Jahre alt geworden, kurz vor ihrem 110. Lebensjahr gestorben, hat mit 104 ihr erstes Buch rausgebracht, hat mit 99 angefangen zu bloggen und hat dann richtig durchgestartet, wurde noch richtig prominent. Ist ein tolles Vorbild.
Ich sage dazu nur, ich habe es gelesen, es lohnt sich, das zu lesen. Das ist sehr, sehr schön.
Ja, danke, das freut uns. Also wir hoffen da, dass wir da genau viele Dinge, die uns wichtig waren, mit reingebracht haben.
Ja, und dann ist wie immer das natürlich total spannend, mal das fertige Werk in Händen zu haben, gerade wenn man zu zweit an so einem Buch arbeitet. Also ein bisschen wurschtelt ja jeder so vor sich hin und dann am Ende ist wie bei einer Opernprobe, wenn das Orchester und die Schauspieler und alle auf einmal zusammen agieren, tada, hat man ein fertiges Werk. Und dann gemeinsam mit Nico Schmidt, den du vorhin schon mal angesprochen hast, Irina und dem Verlag, dann das Ganze mit Bildern und Grafik und allem zu versehen, das war schon dann eine schöne Vollendung am Schluss.
Ja, und das war auch ein echt ein tolles Team. Also wir haben uns dann Fotos zugeschickt, wie wir im Glücksrausch dieses Buch in der Hand hatten. Das war echt schon sehr süß.
Schön. Ich habe noch eine schwierige Abschlussfrage. Welche drei sind die wichtigsten Tipps in eurem Buch?
Boah, da hätte ich jetzt mich aber drauf vorbereiten müssen. Also, dass ich auch jetzt wirklich die richtigen hier raushau.
Also fangen wir doch mit dem Anfang an. Darf ich da anfangen mit den kleinen Kindern, mit den Kindern, Grundschulkindern, mit den Jugendlichen, dass man eben nichts erzwingt, dass man einfach vorlebt und seinen Sport weitermacht, dass man auch nicht verzichtet, sondern das vorlebt und dann ihnen die freie Entfaltung ermöglicht. Man wird ihnen ja auf jeden Fall vorleben, dass die Bewegung schön ist. Und dass Bewegung sich lohnt und dass man Bewegung liebt und sie werden es nachahmen, vielleicht nicht in derselben Bewegung, vielleicht nicht in der Laufbewegung, vielleicht suchen sich Ballett oder irgendwas anderes aus, was dann aber auch schön ist. Das fand ich das Erste, würde ich sagen, wichtiger, ne? Children see, children do.
Okay, damit haben wir Nummer eins.
Ja, also ich würde sagen, den Jugendlichen will ich zurufen, oder rufen wir zu in dem Buch, hol dir die Glücksgefühle durch den Sport. Also es ist ja für viele so ein Ding mit dem Dopamin, ja, dass sie irgendwie möglichst viel Kicks erfahren und möglichst von einem Happiness-Ding zum nächsten hüpfen. Das funktioniert auf Dauer nicht. Ja, es muss dazwischen auch immer wieder mal Stressphasen geben oder Phasen, in denen wir nicht ganz so glücklich sind, um dann wieder Glück empfinden zu können. Und das kann das Laufen so gut. Also Laufen statt Saufen ist so ein bisschen der saloppe Titel dann von dem einen Kapitel. Aber eben so ein bisschen, und das begreifen die jungen Leute ja. Also deshalb sind wir gerade in der dritten Laufboomwelle mit ganz, ganz vielen jungen Menschen, die da Freude am Laufsport haben. Aber das ist eben so der Zuruf, das Laufen kann das. Laufen kann dich wirklich glücklich machen.
Du brauchst nichts anderes.
Also der Tipp wäre dann, mach dich glücklich durch Laufen.
Sehr guter Tipp.
Und dann würde ich sagen, in der zweiten Lebenshälfte auch dieses, du kannst jetzt deine Top-Zeiten noch laufen, du kannst sie vielleicht sogar noch steigern, du kannst jetzt den Peak erreichen, aber danach gibt's auch noch etwas. Danach geht's auch weiter. Du kannst einfach ganz genussvoll Lebensläufer werden. Und dazu haben wir auch ein paar Tipps, wie man das am besten erreicht. Und dann, wie man Lust
kriegt. Also da, wenn ich das ergänzen darf noch um einen sehr einfachen Tipp, wo es weh tut, muss Kraft hin. Und jeder, der älter wird, der kennt das mit dem, da tut es ein bisschen weh. Und das ist immer, also fast immer das Zeichen von, da muss Muskulatur hin, damit die Muskulatur den Bewegungsapparat bei der Bewegung unterstützt. Das läuft nur über die Muskulatur. Also klar, wenn Knochen gebrochen ist, ja, dann muss der Knochen wieder heilen. Oder wenn der Knochen aus den Fugen ist, ich habe einen Bandscheibenvorfall oder so. Aber selbst einen Bandscheibenvorfall kann ich, wenn ich die entsprechende Muskulatur drumherum packe, dann konservativ behandeln. Oder muss es eben nicht konservativ behandeln, sondern kommt mit dem Kraftaufbau einfach klar. Also wo es weh tut, muss Kraft hin.
Auch ein sehr guter Tipp. Ja, und natürlich kann man das alles gar nicht verkürzen auf 3 kleine Tipps. Das war eine gemeine Frage von mir. Ich danke euch trotzdem dafür, dass ihr das nochmal untergebrochen habt. Wir haben heute einen guten Rundumschlag oder eine kleine Reise durch euer Buch gemacht, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Dafür danke ich euch sehr. Ich hoffe, es hat den Zuhörerinnen und Zuhörern auch Spaß gemacht und Lust gemacht, sich jetzt vielleicht das Buch auch nochmal näher anzugucken. Und ich bin dann gespannt, welches Buch ihr beide als nächstes veröffentlicht.
Das war sehr schön, nochmal hier mit euch zu plaudern über das Buch, weil das jetzt auch nochmal wie so ein Recap war vom letzten Jahr, in dem wir das ja geschrieben haben. Also vielen Dank, liebe Ela, dass du uns die Möglichkeit dazu gegeben hast, dass ich mich mit Irina nochmal so intensiv über unser erstes gemeinsames Baby austauschen konnte.
Dem schließe ich mich an. Vielen Dank, Ela. Es war echt eine schöne Atmosphäre.
Das war mir ein Fest. Danke euch. Ja, und zu guter Letzt hoffe ich natürlich, dass euch beim Zuhören das Gespräch genauso viel Spaß gemacht hat, wie es mir gemacht hat, das Gespräch mit Irina und Sonja zu führen. Wenn ihr unseren Podcast noch nicht abonniert haben solltet, dann macht das sehr, sehr gerne. Und wenn ihr uns Sternebewertungen dalasst, dann freuen wir uns sehr drüber. Ebenso wie über euer Feedback und eure Kommentare. Und verratet mir doch mal in den Kommentaren, ob ihr direkt zur Buchhandlung eures Vertrauens gegangen seid, um euch das Buch zu besorgen. Und vor allem, ob ihr tatsächlich die Kraft- und Dehnübungen wirklich mit Buchanleitung macht. Diese Umfrage starten wir jetzt sozusagen in den Kommentaren dieser Podcast-Folge. Also, ich bin gespannt. Sagt zum Schluss nochmal, schön, dass ihr dabei wart. Und wir von Runner's World freuen uns, wenn ihr auch in 2 Wochen wieder reinhört, wenn es wieder heißt, es gibt eine neue Folge des Runner's World Podcasts. Bis dahin, macht's gut.